Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel.
Hallo liebe Plan Z-Hörer. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr oder falls ihr die Folge im neuen Jahr hört, dann ein frohes Neues. Ja, 2020 neigt sich jetzt langsam dem Ende. Ich bin wirklich glücklich, wie das Ganze mit dem Podcast läuft, wollte mich bei euch bedanken fürs Hören und ja, zum Abschluss des Jahres nochmal eine besondere Folge zusammen mit meinem Vater. Es ist eine sehr lange Folge geworden, wir hatten uns einiges zu erzählen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, ihr habt jetzt auch viel Spaß beim Hören. Viel Spaß.
Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge Plan Z im Jahr 2020. Es ist sehr schön, denn der Kreis schließt sich. So wie es begonnen hat, hört es auch auf mit einer gemeinsamen Folge zusammen mit meinem Vater. Hallo.
Hallo Rick, schön hier zu sein.
Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Wir haben vorher, oder ich habe dich gefragt, ob du zur letzten Folge des Jahres nochmal Gast sein willst. Zweimal warst du ja schon zu Gast. Und jetzt nochmal. Wir wollen zusammen einen Jahresrückblick machen. Und dann habe ich einige Fragen an dich gesammelt, die ich dir auch stellen werde. Also ich hoffe, es wird wieder so eine gute Folge wie die ersten beiden. Die waren ja sehr beliebt. Und ich freue mich sehr drauf. Fangen wir einfach mal direkt mit dem Jahresrückblick an. Wie würdest du sagen, war dein Jahr 2020?
2020 war irgendwie bizarr. Also da waren sicherlich geschuldet der Pandemie und dem Coronavirus, der Covid-19-Erkrankung, waren viele Dinge am Ende Realität, die irgendwie vorher undenkbar waren. Und ja, für mich meine Stimmung, die ging im Prinzip von allen Facetten, also von Glück bis hin zur so einer Art Corona-Blues. Da war alles mit dabei.
Ja, du hast jetzt gerade gesagt, Covid-19-Erkrankung, nur damit ich das nochmal richtig stelle, nicht, dass das jemand falsch versteht. Du warst nicht erkrankt, du meinst einfach nur allgemein die Krankheit. Ja,
ja. Ja.
Ja, genau. Also ich habe auch überlegt, du warst ja wahrscheinlich noch nie so viel in Deutschland wie dieses Jahr und so viel zu Hause vor allen Dingen.
Das stimmt. Also könnte mich jetzt kaum erinnern an ein Jahr in wahrscheinlich den letzten 40 Jahren, wo ich so viel zu Hause war.
Und wie war die Erfahrung? Was hat das mit dir gemacht? Also ist dir die Decke auf den Kopf gefallen oder hast du irgendwie ein neues Hobby entdeckt? Oder hast du irgendwie, keine Ahnung, alles von links nach rechts nochmal aufgeräumt, keine Ahnung?
Kurioserweise habe ich deutlich weniger geschafft, als ich irgendwann mal dachte, was man alles in dem Jahr so erledigen könnte. Bin durchaus viel Rad gefahren, habe auch kein Problem mehr gehabt, eigentlich die ganze Zeit am einen Ort zu sein. Und gerade jetzt würde ich sagen, hier so in der sogenannten zweiten Welle oder dem zweiten Lockdown jetzt, muss ich sagen, ist schon so ein bisschen so ein täglich grüßt das Murmeltier-Feeling, weil dann doch die Tage irgendwie relativ gleich geschaltet waren.
Ja, wie sah da so ein Tag, wenn ich das fragen darf, wie sah der so aus bei dir?
Also, ich habe ja das Glück, dass ich mir die Zeit dann einteilen kann. Wenn jetzt nicht gerade feste Termine, wie zum Beispiel irgendwelche Videokonferenzen für den Job waren, konnte ja eigentlich relativ frei gestalten meine Zeit. Und ja, habe gesehen, dass ich eigentlich immer so ein bisschen meine Tätigkeiten für Canyon versuche, im ersten Schub bis 11 Uhr hinzukriegen. Danach bin ich gerne aufs Rad gesprungen und habe dann eigentlich so kurz vor Feierabend nochmal so den zweiten Teil bearbeitet.
Okay, ich glaube, das ist spannend, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Jetzt so, was ich dich auch fragen wollte, zum Training im Winter, weil eigentlich wissen ja viele, dass du sowohl als aktiver Profi als auch dann als nicht aktiver eigentlich immer gerade so den Jahreswechsel in Mallorca verbracht hast und vor allen Dingen im Winter viel auf Mallorca verbracht hast, Zeit verbracht hast, um Rad zu fahren, um einfach ja auch bei besserem Wetter zu sein. Es ist ein bisschen länger hell. Es ist ja schön dort zu überwintern. Wie ist es jetzt hier wieder mal so einen ganzen Winter, sag ich mal, in Deutschland zu sein, vor allen Dingen bezogen aufs Radfahren? Ich weiß ja, dass du noch fast jeden Tag Rad fährst. Es wird früher dunkel, es ist deutlich kälter, das Wetter ist schlechter. Wie war das?
Schön war es, weil nach vielen Jahren ich eigentlich mal wieder so alle vier Jahreszeiten mitmachen konnte. Vom Winter, Frühjahr, Sommer, Herbst und jetzt wieder Winter. In vielen anderen Jahren bin ich eigentlich immer so dem Winter etwas vor dem Winter etwas geflüchtet. Und ja, das war jetzt natürlich wieder eine schöne Erfahrung, alle vier Jahreszeiten so mitzumachen.
Jetzt konntest du aber alle deine Winterklamotten, die jahrelang unbenutzt waren, endlich mal wieder aus dem Schrank räumen und ausführen.
Jo, obwohl, toi toi toi, bisher war ja der wirklich harte Winter noch nicht da. Also ich glaube, der kälteste, was ich jetzt mal draußen gefahren bin, waren so -3, -4 Grad. Und das ist ja alles noch machbar.
Okay, krass. Ja, was mir momentan echt wirklich den, ja, ich würde nicht sagen den letzten Nerv raubt, aber was schon nervig ist, ist, dass man ja wirklich eigentlich jeden Tag sein Rad putzen muss. Also ich habe das Glück, dass ich innerhalb von 1,5 Kilometer meinem Umkreis eine Westfalen-Tankstelle habe mit einem großen Waschpark. Das heißt, das ist jetzt eigentlich auf meiner täglichen Trainingstour die Anlaufstation, bevor ich nach Hause gehe. Da investiere ich dann sozusagen jeden Tag meine 2 Euro Kleingeld. Einmal 1 Euro für die Schaumwäsche sozusagen, um erstmal das Rad einzuschäumen. Und dann mit einem sanften Hochdruckreiniger gehe ich nochmal übers Rad. Und dann sind da auch ein paar Schwämme und so, dass man nochmal drüber gehen kann. Dass man sozusagen, also ich sag mal, das macht es sogar noch einfach. Das dauert alles in allem vielleicht 5 Minuten, dann ist das Rad wieder blitzeblank. Und man kann es mit einem guten Gewissen in den Keller stellen. Aber es ist halt wirklich jeden Tag momentan eigentlich so an der Tagesordnung. Aber so wie ich dich kenne, dir macht es ja Spaß. Radpflege macht dir Spaß, genau.
Spaß ist relativ gesehen. Was mir gar keinen Spaß macht, ist mit dem dreckigen Rad loszufahren. Und das, deshalb ist er, also eigentlich kann ich das gar nicht. Und deswegen putze ich ja mein Rad, wenn es dreckig ist. Und wie du gerade eben gesagt hast, irgendwie selbst wenn es trocken ist draußen, irgendwie aufgrund der Feuchtigkeit über die Nacht, sind die Straßen ja meistens nass. Und dann hat man immer dieses Spritzwasser, sodass man dann auch notgedrungen das Rad wieder putzen muss. Und ja, brauche vielleicht mit dem Eimer warmem Wasser, ein bisschen Seifenlauge, mit Lappen, brauche ich ungefähr vielleicht 10, 12 Minuten. Dann nochmal Kette sauber gemacht und nochmal drüber leicht ein paar Tropfen Öl drüber. Dann bin ich eigentlich in 10, 12 Minuten fertig damit.
Du machst es ja auch mal direkt nach dem Training eigentlich noch in Radsachen. Dann bist du, außer du bist komplett durchgefroren. Mhm. So wie ich das zumindest noch in Erinnerung habe von früher. Eine weitere Sache, die ich ja jetzt auch natürlich bei mir im täglichen Training sehe, ist, dass ich immer mal wieder auf die Rolle ausweichen muss, wenn es wirklich zu stark regnet oder das Wetter über Stunden schlecht ist, dass man kein Ausweichfenster hat. Also das ist, glaube ich, eine Sache, die ich bei mir 100% sicher bin, dass ich sobald ich meine Karriere irgendwann mal beenden werde, dass ich nicht freiwillig auf die Rolle gehen werde. Aber selbst das machst du ja. Selbst du fährst ja sogar Rolle noch.
ja, einfach, weil ich mich danach besser fühle. Also ich mag natürlich Rolle fahren auch nicht. Allerdings fahre ich ja nicht mit einer klassischen, oder ich fahre auf einer klassischen Rolle, nicht mit den
nicht mit dem Smart Trainer.
Smart Trainer, sondern ich habe ja von dir die eine alte Rolle noch, die du früher benutzt hast, und ja, habe da so spezielle Rollenreifen, die kann man dann auch mit 9 Bar fahren, und alles geht dann eher so, dass es am dichtesten an das echte Gefühl vom Draußenfahren kommt.
Wie lange fährst du dann so? So eine Stunde oder fährst du doch schon 2? Was ist so deine Länge?
Ja, also 2 Stunden finde ich schon wirklich eine Überwindungsleistung auf der Rolle. Aber es gab jetzt auch sicherlich in diesem Jahr Tage, wo ich vielleicht auch mal 2 Stunden gefahren bin. Aber das ist dann eher so fürs Gewissen.
Ja. Was war denn so dein Highlight dieses Jahr, wenn du so zurückblickst jetzt auf das Jahr 2020, wo du ja schon gesagt hast, es war vor allen Dingen durch die Corona-Pandemie irgendwie einfach komisch, aber worauf blickst du zurück und sagst du, ja, das war für mich persönlich ein absoluter Lichtblick oder mein Highlight des Jahres, da war ich total happy.
Sehr gut hat mir der April gefallen. Ich glaube, da war so viel Sonne im April, da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern, überhaupt, dass ich so einen April mal mitgemacht hätte in unseren Breiten. Das war außergewöhnlich und hat auch Spaß gemacht, dann natürlich Rad zu fahren. Und als Highlight würde ich vielleicht bezeichnen, war dann meine erste Reise wieder zum Radrennen. Konnte zur Strade Bianche fahren, zum World Tour Auftakt. War, glaube ich, am 1. August und konnte, um eben meine Teams da für Canyon zu betreuen, konnte ich schon 2-3 Tage eher hinfahren. Und der Ronny Lauke vom Frauenteam, der hatte mich da mit in seine Blase genommen, auch mit den entsprechenden Tests. Und also das war dann wirklich echt ein schönes Gefühl, dann wieder zum Rennen fahren zu können. Auch wenn ich ja jetzt vielleicht nicht mehr so in der Position beim Team bin, sondern eher so als Ausrüster oder Vertreter eines Ausrüsters. Aber letzten Endes, muss ich sagen, war das nochmal sehr, sehr schön, dann diese Gefühl wieder zu bekommen.
Ja, du warst ja auch ja, vor allen Dingen beim Restart dann öfter mal dabei, wie du gerade gesagt hast, sowohl fürs Frauenteam Canyon Swam als auch fürs Team Movistar, die du ja auch sozusagen der Mittelsmann bist, sag ich mal, zwischen Canyon und den Teams, dass beide Seiten happy sind. Du warst ja auch bei dem Tour de France Start dabei. Wie hast du den Tourstart erlebt? War das auch ein Highlight?
Auch der Tourstart war irgendwie bizarr. Denn zu dem Zeitpunkt war ja Nizza eigentlich noch oder schon wieder ein Hotspot. Mhm. Und dann gerade an so einem Ort ein Tourstart, ein Grand Départ stattfinden zu lassen mit all den Restriktionen und auch den Vorschriften, das hat irgendwie komisch angemutet. Und wenn man ganz ehrlich ist, war da natürlich auch zwischen den Zeilen war da schon ein bisschen Unklarheit, weil auf der einen Seite wusste natürlich jeder, wie das funktionieren soll mit den Blasen der Teams. Auf der anderen Seite ist ja spätestens ab dem Start alles miteinander vermischt und dann bis zum Ziel mindestens so. Aber ja, das war schon, glaube ich, war gut und war auch wichtig für unseren Sport, obwohl natürlich auch die ganze Kritik drumherum auch gut verstehen konnte.
Ich habe dann vor allen Dingen von Nils und André, meinen beiden Teamkollegen, Teamkollegen, stimmt ja, und Trainingspartnern gehört, dass die dich, weil die dich natürlich auch gut kennen, dann am Ende der Tour de France, wo du auch nochmal ein paar Tage da warst, mit dem guten Freund Tino Pullmann, der ja mal super coole Fotos macht, an den Bergpässen standest du immer mal wieder mit einem Strohhut auf und einer Sonnenbrille tief ins Gesicht gezogen, damit man dich nicht sofort erkennt. Die haben dich trotzdem erkannt. Und ja, ich weiß auch, dass wir danach auch zusammen mal Rad gefahren sind und du gesagt hast, wow, also die Tour war ja so relativ nah nach dem Restart und man konnte sehen, dass viele, viele gute Fahrer oder viele Jungs sehr hart trainiert haben im Lockdown und da war ein hohes Niveau bei der Tour. Also man hat ja gesehen, wie viele Fahrer am Leiden waren und wie schnell die ganz vorne gefahren sind.
Stimmt. Ich glaube, es war auf der einen Seite sicherlich erstaunlich, dass vor allem Fahrer auch aus den südeuropäischen Ländern, die ja so einen relativ strikten und harten Lockdown hinter sich hatten, von zum Beispiel in Spanien 8 Wochen. Italien war ja auch ein strikter Lockdown, selbst Frankreich. Also was ich damit meine, ist, dass die Fahrer eigentlich nicht draußen trainieren konnten. Und ich hatte erwartet eigentlich, dass die Nordeuropäer, also Belgier, Holländer, die Deutschen, die Dänen, dass die deutlich dominanter noch sind. Und letzten Endes war ich erstaunt, wie viel von den Südeuropäern dann wirklich gut mitgefahren sind in der Tour. Obwohl man natürlich sagen muss, dass das dominierende Team eben aus Holland kam und dass die sicherlich auch so ein bisschen den Vorteil mitnehmen konnten, der Möglichkeit draußen trainieren zu können über das ganze Jahr.
Ja, sicherlich. Ich kann mich auch, wie gesagt, das ist mir so ein bisschen im Gedächtnis geblieben, weil ich denke, da sind wir als Fahrer ähnlich, also du hast es vielleicht sogar noch oder höchstwahrscheinlich ein bisschen einfacher berghoch gehabt als ich habe jetzt, einfach weil du besser berghoch gefahren bist wahrscheinlich zu deiner Karriere, aber trotzdem sind wir beide ja nie vorne dabei, wenn es an einem Bergankunft als Beispiel um den Etappensieg geht, und du meinst halt dieses Jahr, wo du mal live dabei warst, auch an den Finalbergen, dass man das als Sprinter in dem Sinne ja nicht so kennt und das sehr beeindruckend war, wie zum Beispiel ja die Jungs, die vorne um den Toursieg da fahren, dass die wirklich auf dem großen Blatt teilweise berghoch da an dir vorbeigefahren bist, wo du auch dann da standest und gesagt hast, okay, Respekt, beeindruckend, was da so passiert.
Das war auf jeden Fall so. Und du hattest ja schon kurz angedeutet, der Tino und ich, wir haben ja quasi während der Tour gecampt, auch geschuldet den ganzen Corona-Bedingungen, sodass wir auch teilweise natürlich dann direkt in den Bergen schon vor Ort waren und dann eigentlich der Tino die Spots für seine Fotos ausgesucht hat. Wir standen dann teilweise am letzten Berg oder auch mal am vorletzten Berg, und wie schnell dann die Top-Leute da den Berg hochkommen, ist schon beeindruckend. Oder auch bei der vorletzten Etappe, bei dem Bergzeitfahren zum Planche de Belfi hoch, mit welchem Tempo dann gerade gegen Rennende, wenn die Besten aus dem Klassement dann hochkommen, wie schnell da hochgefahren wird, das ist schon, wenn man so am Straßenrand steht, ist das schon sehr beeindruckend.
Schau ich mir besser nicht an. dann verliere ich nur den Glauben daran, dass das möglich ist.
Was ich übrigens interessant fand an dieser Tour war, dass es, glaube ich, sowas wie das Comeback des Gruppettos gab.
Ja,
das stimmt. Also ich habe ja auch die Ausgaben der Tour de France in den Jahren davor teilweise auch live miterlebt. Und da hatten wir ja dann irgendwann mal auch so einen Trend oder so eine Tendenz, dass es dieses klassische Gruppetto eigentlich gar nicht mehr gab, sondern dass eigentlich jeder so lange mitfuhr, wie er konnte, und dann diese kleinen Gruppen Richtung Ziel gefahren sind. Was sicherlich natürlich auch nicht dumm ist, denn dann bist du ja eigentlich immer mit den Fahrern aus deinem Niveau unterwegs und fährst eigentlich dann noch Richtung Ziel. Allerdings ist unumstritten, dass eine große Gruppe, also so ein Gruppetto, dann sicherlich in den Tälern deutlich besser rollt. Und ich glaube, das konnte man jetzt in 2020 wieder sehen.
Die Erfahrung muss ich auch wirklich teilen. Im Giro d'Italia ging es mir genauso, dass wir wirklich immer ein schönes Gruppetto hatten. Und man auch wieder, also ich kann mich gut erinnern, ich glaube, es war Etappe 18, es war die Stelvio-Etappe, wo man wirklich... Ja, das war eine Etappe, wo ich wirklich Respekt vor hatte, weil wir unten im Tal Start hatten. Es ging berghoch Start, Madonna di Campiglio, irgendwie 14 Kilometer direkt berghoch. Und natürlich wurde vorher schon von den Jungs von FDJ, also man muss sagen, dass das Team Francis de Jeu um Arnaud Demar mit dem Sprinter, der das Sprinttrikot auch anhatte, wirklich maßgeblich daran beteiligt war, dass man immer so ein großes Gruppetto hatte. Und die haben zum Beispiel zu unserem Team, weil wir eigentlich auch mal mit 4, 5 Fahrern im Gruppetto vertreten waren, direkt gesagt, ey, lass die attackieren, wir machen direkt, ich sag jetzt mal, wir setteln unser Watt auf 400 Watt, 400 bis 380 Watt, das Gruppetto-Tempo, dann fahren wir da hoch den Berg in dem Tempo und müssen wir uns gar nicht stressen. Trotzdem ist sich ja dann bei so einem Uphill-Start meistens doch jeder selbst der Nächste. Das heißt, auch ich habe mir gedacht, ja, lass euch jetzt mal quatschen, ins Gruppetto kann ich immer noch gehen, aber ich versuche, vielleicht komme ich ja irgendwie mit drüber. Und dann war die Erfahrung, war genau so, dass im Endeffekt bin ich vielleicht 2 Minuten vor dem Gruppetto über den Berggipfel gefahren mit einer 10-15-Mann-Gruppe, auch mit Matthias Brendle in der Gruppe, und Alex Dowsett ist sogar noch 1-2 Minuten vor mir über den Berg gefahren in einer anderen Gruppe. Und dann waren wir halt einfach, ich würde sagen, so im 40, 50 Fahrer oder sagen wir 40 Fahrer waren hinter uns. Und wir waren halt sozusagen die 50 oder Position 50 bis 60 sozusagen vom Rennen von hinten davor. Und da waren halt einfach nur Fahrer drin, die halt ein bisschen stärker waren als die Fahrer im Gruppetto, aber lange nicht stark genug, um vorne wieder irgendwo zurückzukommen. Da waren wir auch in so einer 15-Mann-Gruppe. Und wir sind eigentlich auch gekreiselt und es hat wirklich vielleicht 5, 6 Kilometer gedauert. Da war das Gruppetto hinten im Tal wieder an uns dran, weil die halt so viel schneller gerollt sind. Und ich glaube, dann 10, 20 Kilometer später haben wir dann die Gruppe um Dowsett auch aufgefahren. Und dann hat, weiß ich noch ganz genau, wie Jacopo Guarnieri zu mir gesagt hat, ey, habe ich da von vornherein gesagt, hätten doch einfach alle zusammenbleiben können. Jetzt sind wir in derselben Gruppe hier. Und dann sind wir auch, dann kam wieder ein Berg und dann sind wir im zweiten Teil auch wieder gekreiselt und sind dann eigentlich in den Stelvio reingefahren. Und dann kam die Durchsage, ihr habt jetzt 12 Minuten Rückstand nach 130 Kilometer Etappe, wo man dann eigentlich weiß, okay, also so viel Zeit kann ich jetzt an diesem Berg auch gar nicht verlieren, dass auch alle relaxed waren. Und es war auch, die Erfahrung kann ich auf jeden Fall teilen. Was war so, kannst du dich, du hast jetzt gerade schon ein bisschen dein Highlight genannt, den Restart und dass der April sehr schön war auf dem Rad. Ist vielleicht so der zweite Lockdown oder gibt es irgendwas anderes, wo du sagst, boah, das war wirklich so die schwerste Zeit des Jahres, da durch den Hänger moralisch kam ich gar nicht aus dem Bett oder so, oder das war einfach eine blöde Nachricht?
Ja, also ich würde schon sagen, dass das natürlich dann ein Jammern auf einem extrem hohen Niveau wäre, aber wenn es schon darum geht, wann dann sicherlich nochmal so ein schwerer Moment war, auch wenn es jetzt vielleicht nur von der Einstellung war, würde ich schon sagen, dieser zweite Lockdown und jetzt nochmal die Restriktion so gegen Jahresende, das war dann, dass man auch gesehen hat, irgendwie die Zahlen gehen wieder alle hoch und jetzt dann die Nachrichten, dass das ein harter Winter wird, hört sich ja erstmal geschmeidig an, aber letzten Endes, wenn man jetzt das schon ein, zwei Monate mitmacht, dann weiß man, wovon die Rede war. Und der Winter ist ja auch noch nicht zu Ende. Insofern denke ich schon, dass das jetzt für viele und auch für mich jetzt nochmal deutlich schwerer ist als im Frühjahr.
Ja, ich glaube, so geht es den meisten. Du sagst, die Zahlen gehen hoch. Ich frage dich, weil ich ja weiß, dass du ein Zahlenfreak bist, wie waren denn deine Kilometer dieses Jahr? Wir sind jetzt am vorletzten Tag des Jahres. Wie viele Kilometer hast du abgerissen?
Das darf ich nicht sagen.
Warum? Doch, das musst du sagen. Kriegst du einen Ärger von Mama?
Ja. Ich sag dir auch warum. Weil als wir im Frühjahr trainieren, oder ich fahre ja Fahrrad, du trainierst. Also du hast mich zum Training
mitgenommen. Was oft dasselbe ist.
Da habe ich dir ja gesagt, was ich gerne bis zu meinem 50. Geburtstag an Kilometern machen würde. Mhm. Und du hast dann Mama gesagt und die hat dann geschimpft mit mir, weil die gefragt hat, ob ich ein bisschen bekloppt bin.
Ja, warum du bist. Ich habe dieselbe Affinität für Zahlen, dass wenn man so gegen Ende was kommt, dass man das erreichen will. Also ich kann mich daran erinnern, dass was die Monate März und April, wo wir sozusagen in diesen ersten Lockdown gegangen sind, dass da wirklich auch von meinem Trainer und von meinem Team so die Aussage war, so haltet euch fit, aber es wird wahrscheinlich jetzt in den nächsten Monaten keine Rennen geben, also macht keine komplette Pause, haltet euch irgendwie ein bisschen fit, fahrt ein bisschen Rad, aber jetzt ist auch nochmal der Moment, um vielleicht nochmal in den Kraftraum zu gehen, auch nochmal an den Schwächen zu arbeiten, was auch immer, und ja, haltet euch auf so ein Programm, dass ihr fit bleibt. Und dann weiß ich, dass wir noch zusammen Rad gefahren sind und du hast mir erzählt, was du im März und April an Kilometern gefahren bist und ich kann sagen, das war auf jeden Fall mehr, als ich gefahren bin in den Monaten.
Das stimmt. Du hast es nämlich gepostet, irgendwann mal, glaube ich, auf Instagram und da habe ich gesehen, was du gefahren hast und dann würde ich jetzt mal sagen, hast du dich genau an die Vorgaben gehalten, deines Teams?
Ja genau. Also kriegen wir noch eine Zahl, eine ungefähre Zahl, darf ich schätzen?
Ja.
Ich schätze 25.000 Kilometer.
Da habe ich mehr.
Da hast du mehr?
Ja.
Alter, das ist krass. Ich habe jetzt
genau. Aber ich habe keine 30, falls okay, du das fragst. Okay.
Alles klar, dann wissen wir so ungefähr. Ich habe 31.000 Kilometer dieses Jahr. Also vom 1.1. bis zum Ende des Jahres. Aber ich habe auch eine lange Pause gemacht von 5 Wochen, so im November. Ich paar Worte zu meinen 2020 kurz. Ich kann nur sagen, dass für mich persönlich 2020, wenn ich so einen persönlichen Jahresrückblick geben müsste, vielleicht das beste Jahr meines Lebens war, gefühlt. Sowohl privat als auch was so drumherum passiert ist. Ich muss sagen, also privat hört sich das wirklich surreal an, wenn man das ja nicht so auflistet, aber ich habe mich im Januar verlobt, habe im Juli geheiratet, im Oktober bin ich Vater geworden und jetzt zum Ende des Jahres hin habe ich haben wir noch ein Eigenheim gekauft. Also eigentlich so auf der To-Do-Liste des Erwachsenwerdens habe ich ganz viele Haken hinter ganz viele Punkte gemacht. Und auch sportlich war ich sehr zufrieden mit dem Jahr. Für die wenigen Renneinsätze, vor allen Dingen, dass ich jedes Rennen ins Ziel gefahren bin, nicht einmal ausgestiegen bin, das ist ja, glaube ich, ein ganz guter Trend, den ich gerne fortsetzen würde. Und vor allen Dingen auch, wenn ich mal eine Chance bekommen habe, konnte ich eigentlich immer zumindest unter den Top 5 finishen vom Team, was eigentlich auch ganz gut ist. Also ich war auf jeden Fall zufrieden mit mir. Na klar, so einen Sieg wünscht man sich immer. Ich war einmal knapp dran bei Tirreno Adriatico, es hat nicht ganz geklappt, aber waren auch nicht so viele Rennen und nicht so viele Chancen. Und war auf jeden Fall ein Jahr, was ich so auch sportlich gefühlt nach 2018 und 2019 wieder so ein bisschen gebraucht mal habe, um Selbstvertrauen zu kriegen, weil die waren eher bei dem, das ein bisschen unzufrieden war. Und das sieht dieses Jahr besser aus. Und ich hoffe, das war eine gute Durchgangsstation, um dann da nächstes Jahr anzuknüpfen. Kommen wir ein bisschen zum Jahresrückblick Radsport im Allgemeinen. Also erstmal vorab, das habe ich auch schon mal in diesem Podcast gesagt, würde ich glaube ich einfach sagen, dass man ja wirklich sagen muss, dass der Radsport so alles in allem echt mit einem blauen Auge davongekommen ist, wenn man sich andere Sportarten anschaut. Also neben dem Fußball, die zwar auch noch ohne Fans spielen müssen, aber auch wieder zumindest spielen, gibt es ja eigentlich kaum Sportarten, die noch so viel umsetzen konnten, wie der Radsport. Also klar, musste man einen Einschnitt von März bis Juli so hinnehmen, wo keine Rennen stattfinden durften. Aber ich glaube, bis auf Paris-Roubaix konnten ja wirklich alle großen Rennen, die Rang und Namen haben, vielleicht auch das Amstel Gold Race, aber sonst konnten eigentlich alle Rennen mit Rang und Namen durchgeführt werden. Und da muss man wirklich auch mal Respekt sagen an die Rennveranstalter und an die Organisation, dass es so passieren konnte.
Würde ich 100% so unterschreiben. Also als dann irgendwie das ganze Thema Corona, Covid-19 nach Europa rüberschwappte und dann noch eigentlich rund um Paris-Nizza, dann klar war, dass die Saison so auf keinen Fall weiter stattfinden wird, bis hin zu Komplettabsage oder Lockdown, war es ja denn eigentlich für mich so, dass ich dachte, okay, wir haben jetzt hier eine ernsthafte Krise weltweit und vielleicht sollte man wirklich akzeptieren, dass die Rennen so nicht mehr stattfinden können. Vielleicht hatte ich gedacht, vielleicht sollte man auch komplett vielleicht alle Verträge zum Beispiel im Profiradsport einfrieren und dann sagen, es geht genau so weiter, wie jetzt der Status quo ist, wenn Sport wieder möglich ist. Erst einmal so ein bisschen ans Überlegen oder Umdenken bin ich dann gekommen, als parallel zu dem ersten Lockdown eigentlich sofort immer Meldung 2 in den Nachrichten war, was passiert mit unserem Fußball. Also angefangen von den obersten Politikern bis hin natürlich zu den Vereinen in der ersten Bundesliga, hatte man ja schon fast das Gefühl, dass Profifußball systemrelevant ist. Und dann habe ich natürlich auch so gedacht, okay, wenn der Fußball stattfinden kann, ohne Zuschauer, vielleicht schafft der Radsport ja auch. Und wir haben ein bisschen länger gebraucht. Und Anfang August ging es dann mit der World Tour wieder los. Und ich finde, auch da würde ich 100% ihr zustimmen und würde sagen, wie die Veranstalter oder auch die Föderation, wie die da zusammen hinbekommen haben, dann unter diesen Bedingungen Radrennen stattfinden zu lassen, ist natürlich aller Ehren wert. Wobei man eins nicht vergessen darf, wir reden jetzt hier vom Profi-Radsport.
Ja.
Gerade was jetzt eben so Jugend oder Schüler, Jugend, Juniorenbereich anbetrifft, sieht es natürlich eigentlich komplett anders aus. Also da ist so gut wie alles ausgefallen. Und ich habe dann mal so gedacht, wie schwer muss das jetzt eigentlich sein für die Athleten, die ja im Prinzip in dem Alter noch mit der größten Leidenschaft dabei sind, jeden Tag wieder zu trainieren oder auch wenn es nur 3-4 Mal die Woche ist, dann immer motiviert aufs Fahrrad zu steigen, wo die ja eigentlich gar nicht wissen, für was genau trainiere ich denn jetzt, außer für eine allgemeine Fitness. Aber wenn dann dir die kleinen Rennen, die mittleren und auch die großen Meisterschaften abgesagt werden, also zum Beispiel bei den Junioren, wurden ja selbst die Junioren-Weltmeisterschaften abgesagt, das ist, glaube ich, ganz schwer. Und ich hoffe auch, dass da letzten Endes nicht so ein Kollateralschaden für die Zukunft entsteht, dass man da vielleicht jetzt 1, 2, 3 Jahrgänge verliert.
Doch, hoffe ich schon, dann bin ich länger Profi. Nein, natürlich nicht. Obwohl der Trend natürlich der jungen Fahrer kommt, vielleicht hat das ein bisschen gebremst. Nee, natürlich ganz ernsthaft. Ja, wenn man sich selber in die Lage versetzt, wie, ich denke an mich zurück, zweites Jahr Junioren, wo ich auch von einem Doppelstart bei der WM geträumt habe, auf der Bahn, auf der Straße, was auch möglich war. Und ja, wenn das einfach so ohne Eigenverschulden einfach aufgrund eines Gegners, den man so nicht besiegen kann, also Corona, einfach alles abgesagt wird, ja, kann man nur sagen, vor allen Dingen für die Jahrgänge, die jetzt im 4. Jahr U23 zum Beispiel waren oder im 2. Jahr Junioren, 2. Jahr Jugend, ja, vielleicht gibt es ja irgendwie die Möglichkeit, das da nachzuholen, dass es wegfällt, wird, glaube ich, eher schwierig, aber wäre wünschenswert und trotzdem, ja, einfach nur schade, man kann es nicht ändern, aber falls ihr das hört, sozusagen, bleibt motiviert, bleibt dran. Qualität und Talent setzt sich durch auf Dauer.
Ja, du schau mal, allein, ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei dir war, aber ich kann jetzt von mir sprechen. Alleine der Moment, glaube ich, wenn man das erste Mal sozusagen in die Nationalmannschaft berufen wird, bei den Junioren oder vielleicht schon in der Jugend, und man fährt dann sozusagen in der Auswahlmannschaft und der Verantwortliche vom Verband oder der Bundestrainer gibt dir das erste Mal das Nationaltrikot. Da ist ja ein Moment, ich habe den nie vergessen. Mhm, und der ist noch so präsent. Und wenn man dann vielleicht im Zimmer war und hat sich nochmal vor den Spiegel gestellt und hat das Trikot nochmal angezogen und hat sich selber da sozusagen in Selfie-Manier begutachtet. Also das sind ja eigentlich Erlebnisse, die man sein Leben nicht vergisst. Und wenn ich jetzt überlege, dass das dieses Jahr alles nicht stattgefunden hat, wegen der Pandemie, das ist schon wirklich schade.
Ja, kann ich nichts hinzufügen. So ist es leider. Und wie gesagt, ja, die wissen schon, was sie zu tun haben, die Jungs. Kann einem niemand mehr zurückbringen, so eine Junioren-WM oder diese Momente, die man verpasst hat. Aber ich glaube, wenn man dranbleibt, dann schafft man es auch in der Zukunft wieder, schöne Momente zu kreieren. Das sollte das Ziel sein. Das ist auch eine Frage, die ich an dich noch hatte. Wie, wenn du jetzt als aktiver Profi in so einem Lockdown gewesen wärst, sprich, man ist ja eigentlich gerade so dabei, in Topform zu kommen, im März stehen die Klassiker dann irgendwann an. Mailand San Remo hätte vor der Tür gestanden, so, da wärst du, es wäre sowieso immer ein Highlight für dich. Ja, und dann so 1, 2 Wochen vorher wird es abgesagt und dann ist eigentlich 4 Monate, wird auf Pause gedrückt und Ende Juli geht es dann wieder los. Hast du dich mal hereinversetzt, wie du das als Profi gemacht hättest, sowohl mental als auch auf dem Rad, also ob du, wärst du trotzdem einfach jeden Tag 200 Kilometer gefahren, um zu trainieren, oder hast du dir die Frage gar nicht gestellt?
Doch, habe ich. Und ich habe es eigentlich für mich so beantwortet, dass ich mir dachte, okay, welche, also ich weiß natürlich, dass gerade auch durch die Tätigkeit in 2019 als Performance-Direktor beim Katjuscha, wo ich ja im Prinzip auch mit den Trainern und mit den Athleten dann Einblick bekommen habe, wie wissenschaftlich heute trainiert wird und wie heute gearbeitet wird, wo der eigentlich extrem um Effektivität geht, also dass eigentlich jede Trainingsminute sinnvoll genutzt werden muss, was natürlich ganz anders war zu meiner Zeit. Aber ich hätte mir dann wahrscheinlich so gedacht, okay, welche zwei Parameter kann man jetzt während des Lockdowns trainieren, die einem dann später helfen können, wieder relativ schnell auf eine Topform zu kommen. Und dann habe ich mir so gedacht, das ist eigentlich Grundlagenausdauer und Kraftausdauer. Und das sind natürlich Sachen, die hätte man zumindest als Nordeuropäer unter den Bedingungen ziemlich gut trainieren können. Und bin mir da schon sicher, dass ich da auch immer natürlich mit dem, du hast eben so spaßig gesagt, mhm. wenn jetzt sozusagen die jüngeren Generationen jetzt ein schwieriges Jahr haben, dann drücken die sozusagen den 25- bis 35-jährigen Aktiven jetzt erstmal nicht so extrem. Wahrscheinlich wäre das auch ein Ansatz damals oder ein Denkansatz gewesen, dass man gesagt hätte, okay, wir können jetzt hier gut trainieren, die Südeuropäer nicht, nutzen wir das doch. Mhm. Wahrscheinlich wäre das so in die Richtung gegangen bei mir auch, ja.
Ich kann mich auch noch daran erinnern, als wir, wie gesagt, im April oder so um den Dreh war das, zusammen Rad gefahren sind, dass du genau das zu mir gesagt hast. So, ey, schau mal, wie viele Länder gerade wirklich in einem harten Lockdown sind. Ihr könnt ja gerade alle draußen Rad fahren. Ich würde das als eine riesen Chance sehen, jetzt richtig viel und hart zu trainieren, um so einen großen Vorsprung herauszuarbeiten. Oder sozusagen, wenn man irgendwie vielleicht leistungstechnisch noch schwächer ist als andere, da hinzukommen. Und ich habe auch gedacht, ja, ist echt ein guter Ansatz. Und dann beim Training habe ich dann auch so gemerkt, so, ja, aber so ohne Ziel vor Augen, einfach so ins Blaue zu trainieren, ist dann auch schwierig gewesen mental. Aber trotzdem, das ist ja vielleicht auch einer der größten Dinge, sage ich mal, die uns da entscheiden oder unterscheiden, so von der, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass das eine Charakterfrage ist, aber dass ich dann auch mal auf meinen Trainer da höre und wenn der mir sagt, nee, mach mal ruhig, dass ich mir denke, ja klar, wenn der sagt, mach mal ruhig, dass ich das auch extrem dankend annehme in dem Sinne. Und du dir da sogar eher Gedanken machst, ey, bei denen ist es jetzt gerade so und so, ich drehe das rum, ich drehe den Spieß einfach mal um und mal schauen. Aber wie gesagt, das sind jetzt zwei verschiedene Generationen, es ist immer sehr schwer zu vergleichen. Ich finde den Denkansatz spannend.
Ich glaube, das hat aber auch mit den unterschiedlichen Systemen zu tun. Also heutzutage ist es ja komplett unterschiedlich zu meiner Zeit. Also heutzutage ist es ja eigentlich, glaube ich, eher so, dass der selbstständig mittendenkende Profi relativ schnell sozusagen an seine Grenzen stößt in den Teams. Denn du hast es ja gerade erwähnt, ist ja mittlerweile so, zumindest in der World Tour, dass alle Teams beschäftigen Trainer, alle arbeiten mit Performance-Direktoren. Dann hast du noch die sportlichen Leiter und sozusagen diese Performance-Gruppe, die machen sich natürlich extrem Gedanken, was ist gut für unsere Sportler. Und dementsprechend bekommen ja jetzt die Profis heutzutage so klare Vorgaben, dass die eigentlich eher so ist, wenn jetzt mal jemand sagt, ich glaube, wenn ich dieses oder jenes trainieren würde, das wäre gut für mich, dass er dann ja teilweise schon quasi bestraft wird, wenn er nach seinem eigenen Kopf trainiert, weil er gar nicht mehr ins System passt.
Ja, ist sicherlich was dran. Also man muss auch sagen, dass heutzutage wird ja nicht nur auf das Radtraining geschaut, sondern auch, ja, wie ist die mentale Verfassung von so einem Fahrer? Also man ist ja mit seinem Trainer auch im Austausch. Genau über diese Dinge, wie, sag mal, hast du eigentlich gerade überhaupt Lust zu trainieren? Wenn nicht, mach mal vielleicht mal 3 Tage was anderes, versuch da sozusagen den Kopf aufzufrischen. Und es ist natürlich ein gesunder Ansatz, was aber eigentlich immer, ich glaube, als aktiver Profi muss man halt immer dran denken, dass höchstwahrscheinlich in den meisten Fällen vom Team gibt halt der Teammanager dir nach 1 oder 2 Jahren wieder den Vertrag und der schaut halt nur auf die Leistung. Und der Trainer oder der Performance Manager, der coacht halt einen im Moment immer so, dass es halt am gesündesten ist für eine lange Karriere. Aber das ist halt auch nicht der am Ende die Entscheidung meistens trifft, ob der Fahrer jetzt weiter beschäftigt wird oder nicht. Von daher finde ich, dass man da als Fahrer ein gutes Mittelmaß finden muss zwischen an sein eigenes Glück und an seine eigene Zukunft denken und natürlich sich auch, sag ich mal, auf den Trainer da Hand in Hand zu gehen. Aber also meine Erfahrung ist definitiv auch so, dass ich immer darauf höre, aber wenn ich jetzt mal, also ich habe ja jetzt mit einigen Trainern auch zusammengearbeitet, dass man oder dass es auch akzeptiert wird, wenn man sagt, du, das habe ich schon mal ausprobiert, da habe ich nicht die besten Erfahrungen gemacht, sei mir nicht böse, aber ich will nicht denselben Fehler 2-mal machen oder das nochmal ausprobieren. Sozusagen so und so, das ist der sichere Weg, der hat viele Jahre funktioniert, da und da mal einen neuen Reiz setzen, bin ich dabei. Mal schauen, was passiert so. Aber dass die Grundlagen, dass man darauf vertraut, sollte trotzdem, also ist zumindest meine Ansicht. Also ich mag das auch nicht so komplett blind jemandem vertrauen. Bin ich auch schon ein paar Mal mit auf die Schnauze gefallen. Deswegen so ein bisschen den eigenen Kopf immer oder ein bisschen so seine eigene Meinung mit rein rieseln lassen, ist nicht das Schlechteste. Ja, ich habe jetzt mal einfach so ein paar Kategorien aufgestellt. So Fahrer des Jahres, Team des Jahres, sowas. Ich habe ein bisschen überlegt, mein Fahrer des Jahres war ich ein bisschen hin und her gerissen, würde ich teilen. Also wenn man wirklich so den Fahrer des Jahres wählen müsste, das wäre für mich Wout van Aert. Also es ist jetzt schon wieder beeindruckend, dass er jetzt schon wieder Crossrennen auch gewinnt und wieder Cross fährt. Aber naja, einfach mit einem Sieg bei Strade Bianche und dann mit einem Sieg bei Mailand San Remo. Zweiter bei der Flandern-Rundfahrt. Ich glaube 2 oder 3 Tour-Etappensiege. Zweifacher Vize-Weltmeister. Ich glaube, man darf nicht vergessen, wenn er auf Grün hätte fahren dürfen, dann wäre das auch möglich gewesen. Und der ist für mich schon da auf Platz 1. Dadurch, dass ich aber natürlich auch mein Herz so ein bisschen immer beim Sprinten hängt oder beim Massensprinten, von dem, welchem Fahrer ich wirklich beeindruckt war. Und deswegen würde ich den so ein bisschen auf Platz 1b setzen. Für mich ist da Arnaud Démare. Also das ist auch der Fahrer, der, glaube ich, die meisten Rennen gewonnen hat dieses Jahr. Ich glaube, der hat 12 Siege eingefahren in der Saison. Und ja, also ich bin ja beim Giro gegen ihn gefahren. 4 Etappensiege bei der Grand Tour plus das Sprint-Trikot. Gerade so mit der Story von dem Jahr davor, wo er es ganz knapp gegen Pascal Ackermann verloren hat im letzten Sprint, sozusagen dann wieder zurückzukehren und das so souverän zu gewinnen. Ich finde, das hatte Klasse und der hat mich auch das ein oder andere Mal ja überrascht in der Saison. Ich kann mich da an die Tour de Wallonie erinnern, wo er auch wirklich bei ganz ausgedünnten Gruppen 20, 30 Fahrer noch dabei, wo er dann gegen Van Avermaet und Gilbert im Sprint gewinnt, berghoch. Also der war für mich, ist das sozusagen so ganz, also Platz 1a Wout van Aert und Platz 1b ist so für mich Arnaud Démare.
Also ich habe Arnaud Démare gesehen bei den französischen Meisterschaften und das war wirklich beeindruckend, wie er da gefahren ist und auch wie er gewonnen hat, wie er im Finale agiert hat. Chapeau. Ansonsten würde ich sagen, natürlich Wout van Aert von Beginn an des Restarts bis zum Ende, also eigentlich bis jetzt, absolut beeindruckend.
Ja, klasse für sich. Ich habe hier auf meinem Zettelchen noch in Klammern natürlich Primoz Roglic und Tadej Pogacar auch stehen. Bei Tadej Pogacar natürlich Tour de France Sieg in so einem jungen Alter, auch absolut beeindruckend. Und Primoz Roglic, man vergisst irgendwie so ganz, dass der die Vuelta noch gewonnen hat. Dann war der Zweite bei der Tour, hat Lüttich Bastogne Lüttich gewonnen. Also eigentlich ähnlich wie Wout van Aert das ganze Jahr. Top. Also man darf ja auch nicht vergessen, dass eigentlich vom Restart hat er die Dauphiné gewonnen, Tour de l'Ain. Und ja, den Toursieg, den wurde ihm so ganz knapp vor der Nase weggeschnappt. Sonst da hat ihn ja eigentlich auch jeder schon als den sicheren Sieger gesehen. Aber mein Herz hängt halt mehr so bei den Eintagesrennen und bei den Sprints, deswegen erklärt das mir so mein Wout van Aert-Pick und mein Arnaud Démare Auswahl. Aber trotzdem Roglic natürlich auch, absolute Top-Saison.
Roglic und Pogacar ist ja jetzt, denke ich mal, jetzt keine Herabstufung, wenn du sagst, dass so ein Wout van Aert für dich der Fahrer des Jahres war. Also nur mal als Beispiel, wir haben ja nun Primoz Roglic schon ein paar Mal trainieren fahren sehen auf Mallorca. Und wenn der da anmarschiert kommt, dann denkt man ja irgendwie, der macht Motortraining nur ohne Motorrad vorher. Also das ist, wenn man so ein bisschen den mal gesehen hat, wie der trainiert, wie schnell der fährt und wie hart das sein muss, dann sind natürlich letzten Endes auch so eine Leistung irgendwo nachvollziehbar und verständlich. Mhm. Ich würde sagen, was für mich in diesem Jahr jetzt auch nochmal vielleicht so eine Überraschung war die Tatsache, dass alle drei Grand Tours auf italienischen Rädern mit Felgenbremsen gewonnen wurden. War natürlich letzten Endes, glaube ich, auch so ein bisschen wieder so eine Relativität in diese ganze Diskussion hineinbringt, zum Beispiel um die Scheibenbremse. Keine Frage. Wir wissen ja alle, dass die Scheibenbremse die deutlich bessere Bremse ist, auch von der Performance her nicht zu vergleichen. Und trotzdem ist es aber so, dass eine Felgenbremse trotzdem immer noch sicher genug ist, um einen Berg hoch und auch wieder runter zu kommen. Dann fand ich erstaunlich, dass der Tadej Pogacar sozusagen die Tour de France, zumindest diese entscheidende Bergzeitfahren, ohne Wattmesser bestritten hat und dann scheinbar trotz seines jungen Alters in der Lage ist, seinen Körper so gut einzuschätzen und zu timen, dass er dann so eine Top-Leistung abliefern kann. Ich glaube, diese zwei Extrembeispiele, also Felgenbremse und kein Wattmesser, ist sicherlich auch ganz gut für alle die, die eben denken, man kann heutzutage nur noch erfolgreich sein mit den allerneuesten Trends. Ich glaube eben, dass so eine harte Arbeit und Körpergefühl dann schon noch wichtig sind.
Gebe ich dir recht. Das fand ich auch schön zu sehen. Also muss sagen, das für mich so, ja, ist kein Skandal, aber ich musste sehr schmunzeln, als ich Roglic, also diesen Laser-Zeitfahren, die alle von Jumbo auf hatten in diesem Abschlusszeitfahren. Da war ja wirklich so eine Eierschale. dann kamen so vereinzelt zwei, drei Haare rausgeguckt, das muss ich sagen, das fand ich sehr amüsant. Aber ja, ich meine, ich glaube, da wurde halt genug drüber geredet, über diese Leistung von Tadej im Abschlusszeitfahren, im Bergzeitfahren. Das war ja, manche haben es Jahrhundertleistung genannt. Wenn Roglic, seine Daten wurden ja analysiert, die sind ja schon absolute Weltklasse gewesen und dann trotzdem noch irgendwie da über 2 Minuten verloren. Ja.
Und man darf ja nicht vergessen, es ist vielleicht deswegen auch immer dieses Beispiel zu Greg LeMond und Laurent Fignon, Tour de France 89, die berühmten 8 oder 9 Sekunden von der Champs-Élysées, von dem Zeitfahren. Auch hier, jetzt in 2020, war es ja so, dass Primoz Roglic hat ja kein schlechtes Zeitfahren abgeliefert. Nee. Also ich glaube, er wird Fünfter, ja. Und ähnlich war es ja mit Fignon damals auch. Ja. Er war ja auch nicht schlecht. Er war halt nur gegenüber gemessen dieser Wahnsinnsleistung von LeMond damals oder jetzt auch von Pogacar, war er halt so ein bisschen abgefallen. Und wir alle wissen, wenn man bei der Tour de France Top 10 fahren kann auf einer Etappe oder gerade beim Zeitfahren, beim entscheidenden Zeitfahren, dann ist man ja nicht schlecht. Nee, nee. Also man kann eigentlich nur sagen, wie oft, dass der Beste oder ja in dem Fall ein Guter wurde vom Besten geschlagen und der Gute war halt immer noch top.
Ja, genau. Also wirklich, also ich habe mir diese Auswertung von einem holländischen, mir fällt der Name gerade nicht ein, aber ein holländischer Journalist hat es ja so ein bisschen in Relation gesetzt, dass sozusagen die Leistung von Roglic, um da Fünfter in diesem Bergzeitfahren zu werden, da ist er immer noch mehr Watt gefahren als in der letztjährigen Vuelta, wo er das Zeitfahren gewonnen hat. Also er sagt so, das war halt auch für Roglic eigentlich eins der besten Werte, die er an dem Tag gefahren ist, so für sein Können.
Ja, und solange, was ja eigentlich gut ist,
ja, genau.
weil dann, glaube ich, fällt es dir ja auch viel einfacher, mit der sogenannten Niederlage dann umzugehen. Weil wenn du jetzt sagen kannst, ich hätte einfach gar nicht schneller fahren können oder selbst die Leistung jetzt, wenn es nicht perfekt war, war die immer noch auf einem super hohen Niveau und eigentlich bin ich gar nicht in der Lage, mehr zu leisten. Das macht es ja viel einfacher, mit so einer Niederlage dann umzugehen, als wenn du sagst, also ich habe es selber aus eigener Dummheit oder aus Unvermögen, habe ich es selber versaubeutelt.
Ja, das stimmt. Und noch eine kurze Anmerkung zu diesem Wattmesser. Das passt auch aktuell, weil ich jetzt sozusagen momentan viel im Gelände auf dem Gravelbike auch mal gefahren bin durch den Wald. Da habe ich auch gemerkt, dass ich mich immer so ein bisschen verrückt habe machen lassen durch die Wattzahl. Was natürlich klar ist, gerade im Gelände hat man viel mehr Rollpausen. Und ja, wenn es technisch ist, hört man ja auch mal auf zu treten, fährt durch ein Schlammloch, was auch immer. Und dann hatte ich halt oft eine gute Normalized-Power-Zahl, aber die Durchschnittswatt war halt 20, 30 Watt unter dem, was ich normal auf der Straße gewöhnt war. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht. Und da habe ich jetzt genau dasselbe gemacht, dass ich auf längeren Touren von 4 Stunden durch den Wald oder so mit meinem Gravelbike einfach jetzt immer mal wieder meine Wattkurbel einfach sozusagen disconnected habe, ausgemacht habe und nach Puls gefahren bin. Das hat meinen Trainern auch gereicht, weil ich dann auch, wenn ich nach Hause gekommen bin und ich hatte einen 137er Durchschnittspuls über 4,5 Stunden oder so, dann haben die ja gesehen, okay, das ist derselbe Puls, den er irgendwie auf der Straße hat. Also der hat halt trainiert, für den Dezember ist es okay. Und muss ich sagen, ja, ich war einfach viel entspannter danach, weil ich mich gar nicht verrückt gemacht habe, irgendwie so mit, okay, die Wattzahl ist aber nicht so, wie sie sein sollte oder was auch immer. Es ist ein gutes Gefühl, auch mal einfach nicht auf die Watt zu achten in dem Sinne. Ja, bei Team des Jahres steht bei mir Jumbo-Visma. Einfach, wie das Team allgemein aufgetreten ist in den meisten Rennen. Ich mag zwar nicht immer so dieses super Dominante, wenn man so ein Team von vorne fahren sieht und irgendwie haben die noch 4 von vorne fahren und es hängen nur noch 3 Kapitäne von anderen Teams dran, alle anderen sind abgehangen, dass man so eine Übermacht demonstriert. Als Fan des Sports mag ich das nicht so, aber als Sportler muss ich sagen, dass es natürlich super beeindruckend ist. Und spätestens nachdem ich mal mit Paul Martens im Harz dieses Jahr ein paar Tage zusammen im Trainingslager war und wir so ein bisschen darüber geredet haben, wie wirklich professionell das Team Jumbo-Visma da ist, da habe ich auch zu unserem Team nochmal große Unterschiede gesehen und musste auch nochmal sagen, okay, nur weil wir in derselben World Tour, in derselben Liga fahren, heißt das nicht, dass wir sozusagen denselben Status und Teams haben, was jetzt mein Team gar nicht irgendwie schmälern soll, aber wissenschaftlich, wie wahrscheinlich auch das Team Ineos, sind das 2 Teams, die absolut spitze sind. Ich weiß zwar nicht, ob ich als Typ da klarkommen würde, so wenn ich so ein Roboter sein müsste, so will ich es mal nennen. Aber wie gesagt, als Sportler so muss ich schon sagen, dass ich das beeindruckend finde. Deswegen für mich das Team des Jahres Jumbo-Visma.
Ja, kann man definitiv so nennen.
Sonst dann haben wir noch ich habe einen Newcomer sozusagen, jemand, der mich am meisten überrascht hat in dem Jahr. Das ist vielleicht fällt dir jemand anders ein, aber für mich war das definitiv, auch weil ich live dabei gewesen bin, der Theo Gorgenhardt. Wie der sich sozusagen zu seinem Giro-Sieg gemausert hat, fand ich einfach extrem spannend und dabei zu sein, auch weil sozusagen zu der Verbindung, dass er in derselben Agentur ist wie ich, mit der persönlichen Beziehung zu Ken und Joao, meinen beiden Fahreragenten, und das ist ja wirklich eine kleine Familie, und da hat man mitbekommen, man hat sich so ein bisschen dabei gefühlt, als wenn man so ein bisschen, also nicht Teil davon hat, aber als wenn man so ein bisschen halt näher dran ist als jemand anders und das noch ein bisschen mehr mitbekommen konnte. Und da habe ich mich auf jeden Fall sehr gefreut für ihn und war auch einfach beeindruckt, wie das zustande gekommen ist, so dass er, auch wenn man dann so mit ihm geredet hat, also zum Beispiel, ich fand es so witzig, der ist im ersten Zeitfahren, hat er sich eingerollt, er war in dem ersten Zeitfahren noch hinter mir, weiß ich noch, also irgendwie 20 Sekunden hinter mir, also der hat irgendwie schon 2,5 Minuten im ersten Zeitfahren verloren und meinte zu mir so, ja gut, G ist der Kapitän, ich roll mich hier ein, so ich habe jetzt keinen Stress gemacht, und am Ende läuft es dann irgendwie darauf hinaus, dass es sozusagen ein Sekundenbattle wird im letzten Zeitfahren. Ich glaube, das ist auch was, so ein Herzschlagfinale hat man ja auch bis dato nicht gesehen im Radsport, dass man sozusagen zeitgleich auf die letzte Etappe geht. War auch mal cool dabei gewesen zu sein, sozusagen im Fahrerfeld live im Rennen, und war ja auch wieder so ein Trend, den man sehen konnte, dass ich meine, Pogacar gewinnt die Tour, okay, Roglic ist jetzt nicht mehr der Jüngste, der die Vuelta gewinnt, aber Gorgenhardt gewinnt halt, oder Gorgenhardt, der Name ist immer so schwer auszusprechen, der gewinnt ein Giro, also 2 sehr junge Fahrer gewinnen schon Grand Tours, was ja auch früher, ja, hat es nicht gegeben früher, dass Fahrer in so jungem Alter schon die Grand Tours gewinnen.
Ich würde vielleicht noch aus meiner Sicht den Remco Evenepoel mit dazu nehmen, bis zu seinem schweren Unfall bei der Lombardei-Rundfahrt. War der ja eigentlich so der absolute Newcomer mit einer unglaublichen Serie. Ich glaube, der hat ja bis dahin jede Rundfahrt, die er gefahren ist, gewonnen.
Ja.
Und also das darf man natürlich, glaube ich, dann in dem Zusammenhang nicht vergessen.
Stimmt.
Und wenn ich jetzt schon wieder gesehen habe oder gehört habe, dass er eigentlich sozusagen vom Tag 1, wo er freie Fahrt, grünes Licht bekommen hat von seinen Ärzten, schon wieder nach Calpe gegangen ist, um dort zu trainieren. So, sozusagen sofort sofort unter spanischen besseren Wetterbedingungen. Dann glaube ich, ist das natürlich auch so ein Zeichen, wie diese jungen Rennfahrer mittlerweile ticken, dass sie eigentlich quasi dem Sport alles unterordnen. Die haben ja auch noch keine Familie in den meisten Fällen und können da im Prinzip dann ganz andere Maßstäbe ansetzen, als jetzt vielleicht jemand, der 35 Jahre ist, Familie hat und Radprofi ist seit vielen Jahren und jetzt erstmal wieder sozusagen diese neuen Methoden sich aneignen muss.
Ja, sicherlich. Also es ist ja für mich auch mal die spannende Frage, ob diese Jungs, die so leben, so getaktet und so professionell, ob die mit 30 sagen, ey, lass mich in Ruhe, ich habe jetzt 10 Jahre gelebt wie ein Roboter und habe mir nichts gegönnt, jetzt ist auch mal Schluss. Oder ob die halt auch, ja, ich denke, es wird einfach runtergehen, also das Alter eines Radprofis, der seine Karriere beendet, wird einfach deutlich runtergehen in der Zukunft. Könnte ich mir vorstellen, zumindest bei den absoluten Topfahrern, die halt auf so einem super hohen Niveau brennen. Oder was ich mir auch vorstellen kann, ich nenne jetzt mal als Beispiel, so ein Daniele Benatti wird mir da in Erinnerung bleiben, der hat ja auch in jungen Jahren durchgestartet und ist dann eigentlich die letzten 6-7 Jahre seiner Karriere eher in Helferrollen geschlüpft als Road Captain, dass man halt dann sagt, okay, ich liebe das Radfahren immer noch, ich liebe es immer noch Radprofi zu sein, aber ich werde halt nicht mehr an die Erfolge von früher anknüpfen können, warum auch immer, weil es der Körper nicht mehr hergibt, weil der Peak schon früher erreicht wurde. Es wird spannend zu sehen, wie das in Zukunft weitergeht.
Ja, man macht ja immer im Prinzip einen Fehler, dass man dann vergleicht, aber weiß ja selber, jeder ist irgendwie eine individuelle Persönlichkeit und jeder ist anders, jeder tickt anders und vielleicht ist für den einen oder anderen dann eben nach einer gewissen Zeit das Limit erreicht und er kann sich selber auch gar nicht mehr weiterentwickeln oder weiter motivieren und für den anderen ist vielleicht Erfolg sozusagen der beste Motivator überhaupt und diese Glücksgefühle, die er sich bei Erfolgen holt, die treiben ihn immer weiter. Da würde mir zum Beispiel Valverde einfallen, dass man dann eben sagt, das ist einer von ganz wenigen und eine absolute Ausnahme, aber für den scheint ja dann jetzt bis 40 Alter gar keine Rolle gespielt zu haben und deswegen glaube ich schon, da kann man gar keine Verallgemeinung treffen.
Ja, das stimmt. Also ja, ich sag mal bei jemanden, ich meine es, glaube ich, mehr so allgemein auf diesen Trend von jungen Fahrern darauf bezogen, auf einzelne Personen jetzt, sage ich mal, da ein Urteil zu sprechen, soweit würde ich auch nicht gehen, weil es gibt ja immer einfach Jahrhunderttalente, Ausnahmetalente. Also ich sag mal, jetzt letztens habe ich mir auf Netflix diese Drive to Survive-Doku angeguckt, da ging es auch ein bisschen um Lewis Hamilton, wo ich auch gesagt habe, okay, natürlich fährt er auch wahrscheinlich das beste Auto bei Mercedes, also da will ich jetzt gar nicht drüber reden, aber der ist halt zum 7. Mal Weltmeister jetzt geworden dieses Jahr und er sagt halt so, ey, und jedes Mal, wenn ich es geworden bin, so ist er halt happy, aber dann sagt er, okay, aber einer geht noch, so einer geht noch und immer weiter, der sagt halt nicht nach dem 2. Mal so, nö, ich war jetzt schon Weltmeister eigentlich genug und ich glaube, das unterscheidet ja viele von, oder das unterscheidet nochmal so diese ganz, ganz großen Talente von anderen sehr guten Fahrern und Sportlern schon, dass die, das halt der Erfolg wie so eine Sucht ist, dass wir die einfach nicht aufhören können und dass sie auch dann, ja, wenn es halt mal schlechter läuft, dass sie halt noch härter arbeiten, um dann dahin zu kommen. Ja, beeindruckend. Welches Rennen aus der kompletten Saison denkst du denn, wird dir vielleicht auch noch in ein paar Jahren mal in Erinnerung sein, wo du sagst, hier, Jahr 2020, das Rennen, das habe ich mir angeguckt, da muss ich sagen, das war schon beeindruckend. Also ich habe mir selber keine Gedanken gemacht, fällt mir gerade auf, aber so auf die Schnelle wird es wahrscheinlich auf das Bergzeitfahren der Tour hinauslaufen, weil das so, ja, so nochmal so der Umkehrcharakter war. Oder das Abschlusszeit von meinem Giro, weil es bis dato noch nie da war, dass zwei Fahrer zeitgleich ins Abschlusszeitfahren gegangen sind. Und auch da saß ich im Endeffekt in meinem Teambus und habe halt auf dem iPad mit meinen Teamkollegen sozusagen zusammengeschaut, wer wird jetzt den Giro gewinnen. Also ich meine, wir hatten gerade eine Grand Tour beendet und man denkt, okay, man isst jetzt irgendwie ein Stück Pizza und trinkt ein Bier, aber man saß da im Endeffekt auch wie so ein Fan und wollte jetzt wissen, ey, wer von den beiden macht so. Also ich würde auf beide Zeitfahren gehen, so bei der Tour und beim Giro.
Ja, also ich denke, da bist du schon wahrscheinlich sehr, sehr gut mit dem Tipp und sehr weit vorne. Weil ich glaube, beide Zeitfahren werden in der Retrospektive auf das Jahr 2020 immer eine Rolle spielen. Mhm. Für mich persönlich war eigentlich die Flandern-Rundfahrt so mein persönliches Highlight dieses Jahr. Denn gerade mit der Vorgeschichte zwischen Wout van Aert und Mathieu van der Poel, wie die dann da agiert haben, dann noch der dritte Mann in der Spitzengruppe, der Weltmeister Julian Alaphilippe, stürzt schwer. Dann sind die zwei übrig und entgegen aller Prognosen fahren die eigentlich bis zum letzten Kilometer rein raus und sprinten es dann sicherlich perfekt aus. Für mich eigentlich so diese Zielfoto, so das Bild des Jahres für mich.
Ja. Ja, sicherlich auch so die neben dem Alaphilippe und neben Remco Evenepoel, ich glaube, das treibt die beiden ja auch an, diese Rivalität zwischen Van der Poel und Wout van Aert, dass die immer miteinander verglichen werden, dass die dann ja beide sozusagen um den ersten Flandern-Rundfahrtsieg gegeneinander kämpfen, ist ein schönes Bild. Ich muss sagen, ich habe mir die Highlights angeguckt, das ganze Rennen nicht, aber ich glaube, ich bin da zur selben Zeit Giro gefahren. Mhm. Aber ja, war sicherlich spannend. Abschließend zum Jahr 2020, allgemein bei mir sozusagen, oder eine Feststellung, die ich machen musste, jetzt schon als die Saison zu Ende war, dass ich es erstaunlich fand, wie viele Fahrer ihre Karriere beenden. Zum Teil, wo ich dachte, okay, die sind noch nicht in dem Alter, um jetzt aufzuhören, einfach weil es keine Anschlussverträge mehr gab. Sicherlich durch die Schwierigkeiten, die Teams jetzt auch mit der Pandemie hatten. Ich glaube, das ist so auch so ein Beigeschmack, der bei 2020 bei vielen dabei bleiben wird, dass es sozusagen das Killerjahr ihrer Karriere war. Als auch für mich so, dass ich glaube, nächstes Jahr im Feld zu fahren, wird nochmal ein bisschen anders, weil ganz viele neue Gesichter dabei sein werden, junge Talente, die wieder verpflichtet wurden. Und ja, ganz, ganz, ganz viele erfahrene Profis. Mir fällt es gerade gar nicht ein, aber Christian Knees zum Beispiel, Pim Lichtart, Stijn Vandenberg, um jetzt nochmal ein paar zu nennen. Wirklich viele, viele Fahrer, mit denen ich jahrelang jetzt unterwegs war, hören auf. Und es ist für mich persönlich jetzt auch gerade schon immer wieder komisch zu sehen. Ich gehe jetzt in meine 8. Profisaison. Das hört sich auch schon verrückt an. Aber ja, als ich Profi geworden bin, bin ich noch mit Kanzlarer und Bohnen gefahren und ich war sozusagen der Neue. Und alle anderen kannte man schon. Und jetzt wandelt sich das gerade so, dass halt immer noch natürlich so jemand wie André Greipel, Sibi, Cavendish, mit denen fahre ich immer noch. Das waren auch damals schon meine Jugendhelden. Aber auch die stehen jetzt ja alle so in den nächsten Jahren vor ihrem Karriereende. Und man entwickelt sich auf einmal so, also man merkt einfach sozusagen, die Generation über einem läuft langsam aus. Man ist auch die Generation, die so noch mittendrin ist gerade, sag ich mal. Aber die Jungen drücken auch schon wieder von unten und man ist halt schon lange nicht mehr der Junge und nicht das Talent, sondern ja, man wird jetzt so langsam der Erfahrene. Also dieses Jahr im Giro war ich auf einmal das erste Mal Road Captain bei einer Rundfahrt und so, wo ich auch dachte, okay, alles klar. Verrückt, das ist so, das bleibt mir persönlich auch noch als Beigeschmack, dass einfach viele, viele Fahrer ja schon ihre Karriere beenden mussten, so die man gut kennt.
Stimmt, denn wenn du jetzt überlegst, in anderen Jahren, da gab es vielleicht so eine Top 5 der bekanntesten Namen, die ihre Karriere beendet haben.
Ja, ja.
Und in diesem Jahr kann man wahrscheinlich die Top 20 machen.
Ja.
Mit Rennfahrern, wo man jetzt eigentlich auf jeden Fall noch denken würde, die haben bestimmt noch 3-4 Jahre in sich,
ja,
wo die auch gut fahren würden und wo die auch wertvoll für jedes Team eigentlich sein könnten, wo sie noch einen Vertrag bekommen. Aber scheinbar gibt es gar keine freien Plätze mehr. Und das ist natürlich sicherlich auch geschuldet ein bisschen im Geschäftsmodell Profiradsport nach wie vor. Denn da hat sich ja eigentlich in den letzten 20, 30 Jahren gar nichts geändert. Also die Summe X, die am 1.1. sozusagen auf dem Teamkonto ist, die wird ab da dann 364 Tage ausgegeben. Mhm. Und das ist sicherlich in so einem Jahr wie 2020, mit der Pandemie, ist das dann wirklich natürlich ein Killer.
Ja, wir haben, denke ich mal, jetzt genug über das Jahr 2020 geredet. Lass uns doch mal ein bisschen vorausschauen auf das Jahr 2021. So ganz klischeehaft, hast du irgendwelche Neujahresvorsätze?
Nee.
Ich auch nicht. Also ich hoffe, dass, ich habe es schon mal kurz erwähnt, eigenheimtechnisch, dass der Umzug schnell und gut über die Bühne geht. Da freue ich mich sehr drauf, aufs neue Jahr so. Und dann vor allen Dingen auch jetzt im Januar endlich mal wieder Teamtrainingslager. Muss ich sagen, brennt es mir auch unter den Nägeln, mal wieder endlich in den Süden zu fliegen, bei besserem Wetter zu trainieren. Auch so die neuen Teamkollegen kennenzulernen. Vor allen Dingen auch mal wieder beim Team sein, so ein bisschen so wirklich dieses Profileben leben. Da freue ich mich auch sehr drauf. Hast du irgendwelche Erwartungen an 2021 persönlich?
Erwartungen nicht.
Beruflich vielleicht, oder?
Die Hoffnung habe ich natürlich schon, dass irgendwie diese Pandemie überwunden wird.
Ja.
Und dass wir, jeder für sich, wieder so sein, ich nenne es jetzt mal, altes, gewohntes Leben wieder zurückbekommt, was natürlich eine Illusion sein wird, denn ich denke, was jetzt hier in 2020 passiert ist, das wird uns so schnell nicht loslassen. Aber trotzdem hat ja irgendwie jeder so ein bisschen die Hoffnung, dass so die Sachen, die zu seinem persönlichen Glück so mit dazuhören, dass die wieder möglich sein werden.
Ja, sicherlich. Also ich hoffe auch wirklich, dass der Impfstoff jetzt eine Wende bringt und dass sicherlich auch 2021 dann das Jahr ist, wo man die Pandemie überwindet. Wär schön, das nächstes Jahr als Schlagzeile irgendwo zu lesen. Wir beiden haben ja jetzt schon zwei Folgen zusammen gemacht. Das ist unsere dritte. Und in den ersten beiden Folgen haben wir vor allen Dingen ging es um deine Karriere, wie du groß geworden bist in der DDR, dann um deine aktive Karriere als Profi, ja auch ein bisschen schon um die Karriere nach der Karriere. Und in einem kleinen Vorgespräch vorab haben wir uns ja beide eigentlich darauf verständigt, dass wir beide gesagt haben, Vergangenheit ist Vergangenheit, die lassen wir ruhen. Da wurde eigentlich alles gesagt. Macht es auch jetzt nichts, also es gibt immer nichts mehr, wo man irgendjemandem hilft, wenn man da noch drüber redet. Deswegen blicken wir einfach voraus in die Zukunft und das sind jetzt auch ein paar persönliche Fragen von mir. So, dieses Jahr war ja, du bist dieses Jahr Opa geworden, du bist dieses Jahr 50 geworden. Wenn wir das mal positiv sehen, oder ich bin optimistisch, ich sag mal, du bist jetzt 50 geworden, hoffentlich wirst du 100, dann hast du sozusagen die Hälfte hast du geschafft, die zweite Hälfte liegt jetzt vor dir. Ich würde mal sagen, du hattest bis jetzt schon ein sehr, sehr spannendes Leben, hast schon auf jeden Fall Dinge erlebt für viele andere mit in diesen 50 Jahren. Aber wenn du jetzt vorausblickst, gibt es da irgendwas in dir, wo du sagst, boah, das reizt mich, einen großen Lebenstraum, den du noch hast, wo du vielleicht mal nachts aufwachst und du denkst, ach, das wäre irgendwie schön, eine Fantasie oder so, oder denkst du gar nicht? Also ich denke manchmal über sowas nach, oder bist du da ähnlich oder denkst du gar nicht in solchen Sphären und bist jetzt einfach gerade happy, sozusagen das Leben zu leben, was du lebst, wo du ja auch wirklich lange für gearbeitet hast?
Na, wenn ich sagen könnte, eine Sache aus dem 2020er Jahr, die mir irgendwie nochmal so einen neuen Horizont gegeben hat, war eigentlich sozusagen genau wegzukommen davon, sondern zu sagen, die Normalität zu leben und eigentlich ein ganz ruhiges, normales Leben führen zu können. Das wäre eigentlich schon das Schönste. Denn du hast es ja jetzt gesagt, jetzt nimm mal nur sozusagen ein Meterband, Metermaß, ein Meter. Und jetzt bin ich sozusagen, wenn du jeden Zentimeter für ein Lebensjahr nimmst und du gehst davon aus, dass du 100 wirst, dann bin ich ja schon bei der Hälfte. Mhm. Und wenn man das jetzt so sagt, hört sich nicht besonders an, aber wenn du jetzt einfach nur mal das Metermaß ausrollst und 50 Zentimeter davon wegnimmst, dann kriegst du schon mal so einen Eindruck, was man schon erlebt hat. Und niemand weiß ja, wie weit es noch geht. Und insofern denke ich, für mich war jetzt 2020 sozusagen zurück zur Normalität und das hat mir ziemlich gut gefallen.
Ja, also spannend. Also ich meine, es ist ja auch irgendwie so eine gemeine Frage, weil ich kenne selten Leute, die gerne alt werden, sag ich mal in dem Sinne. 50 ist kein Alter, gerade auch, du bist ja sau fit und vor allen Dingen gesund, das ist das Wichtigste. Und deswegen, das ist so eine Frage, die ich mir gestellt habe. Ich glaube, wenn man 50 wird, das sind ja einfach so Gedanken, die man sich macht. Okay, 50 hört sich erstmal krass an. Also bei mir ist es dasselbe. Ich werde jetzt in knapp 3 Jahren werde ich 30. Dann denke ich mir auch so, boah, 30, ey, das ist ja schon echt alt. Und was du gesagt hast, mit diesem Band ausrollen, ich sehe das auch immer so ein bisschen als Metapher. Ich habe das mal gelernt hier in Köln, da war ich bei einer Mentaltrainerin, bei der lieben Grit Moschke, liebe Grüße. Das war nach meinem Tourausstieg 2019, wo ich krank war. Da hatte ich dran zu knabbern und dann wollte ich mich von der mal eine andere Sichtweise drauf geben lassen, habe mich mit der viel unterhalten. Und die hat mir gesagt, so, mal mal so einen Zeitstrahl auf. Dann habe ich einen Zeitstrahl aufgemalt und das war wirklich verrückt. Und dann hat sie gesagt, so an einen Zeitstrahl ans linke Ende schreibst du jetzt, wann wurdest du geboren, 1993, und jetzt ans Ende schreibst du jetzt 2019. Und dann sagt sie, und jetzt schreib mal alle Dinge rein, sozusagen mach einen Strich und schreib alle Dinge rein, die dir persönlich wichtig waren. Und da war zum Beispiel für mich so, erstes Radrennen gewonnen. Wie du auch gesagt hast, so Nationalmannschaft gekommen. Flanderrundfahrt U23 gewonnen in meinem Leben. Dann Profi geworden. Erstes Profirennen gewonnen. Erste Grand Tour. Erste Tour de France gefahren. Und dann sozusagen, dann stellt man sich davon weg. Und dann schaut man das so an. Und dann denkt man sich eigentlich so, boah, eigentlich, wenn ich das so sehe, ist schon krass. Also nicht, dass man sich jetzt sozusagen wie selbst beweihräuchern will, was man für ein geiler Typ ist, aber man lebt ja immer nur in dem Moment und sieht ganz oft nicht das Ganze so. Und ich glaube, jetzt auf dein Leben bezogen, wenn man das ähnlich anwenden würde und man würde so diese 50 Jahre ausbreiten, das meine ich so, du hast ja so viele Leben schon gelebt in dem Sinne, hattest sowohl Höhen als auch Tiefen, aber wenn man da so jeden Punkt so, der eine Narbe lässt, sag ich mal, so aufschreiben würde, da wären ganz schön viele Striche, wo irgendwie eine Notiz beistehen würde, so was ein Moment war, der einen geflasht hat, also egal, ob das jetzt eine Olympiateilnahme war, die grünen Trikots, die ganzen Radrennen, die du gewonnen hast, die ganzen Reisen, die damit verbunden hast, waren, die Menschen, die du alle kennengelernt hast. Das meine ich so, das ist 50, in 50 Jahren hast du schon so richtig viel erlebt, wahrscheinlich viel mehr als andere in 10 Leben erleben könnten. Und deswegen kann ich das, glaube ich, gut verstehen, so, dass man dann sagt so, ey, so, ich habe so, was vielleicht andere Menschen haben, die noch jünger sind. Ja, ich will noch das sehen, ich will noch dies sehen. Du hast ja wirklich schon viel von der Welt gesehen, du hast schon viel erlebt. Man geht ja immer von sich selber aus, aber wenn ich mich dann sozusagen in dich hineinversetze, oder ich es versuche, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man manchmal so denkt, so, ey, nee, warum nicht mal so ganz klassisch einfach ein ruhiges Leben leben und froh sein, dass halt nicht irgendwie vielleicht alle 3 Tage eine Hiobsbotschaft um die Ecke kommt oder man sich Sorgen machen muss, sondern einfach, man einfach gechillt sein Leben leben kann. Ja, das war jetzt ein langer Monolog meinerseits. Trotzdem hätte ich dann noch, auch wenn du es eigentlich schon ein bisschen verraten hast, trotzdem noch 2 Fragen. Persönlich, gibt es denn eine Position, die dich im Radsportzirkus noch reizt, wo du sagst, ey, wenn das Team an die Tür klopfen würde, für die und die Position oder was weiß ich, Fernsehkommentator oder Tour de France-Experte live, keine Ahnung, ich hau jetzt einfach mal ein paar Begriffe rein, die es so gibt, ein paar Berufe rein. Gibt es da irgendeinen Post, wo du sagst, ach, da würde ich echt ins Grübeln kommen, ob ich das nochmal mache, oder sagst du so, ey, völlig, ist mir völlig Schnuppe. Wie ist das?
Ich habe das kurios, dass du das fragst, weil genau darüber habe ich dieses Jahr relativ viel nachgedacht. Und ich bin eigentlich jetzt für mich zu dem Ergebnis gekommen, dass einerseits natürlich auch wegen dessen, was ich erlebt habe, was ich gemacht habe in meinem Leben, an guten wie an schlechten Sachen, dass ich nur für mich persönlich eigentlich, glaube ich, auch die Entscheidung getroffen habe. Das war sehr gut, dass ich 2019 nochmal beim World Tour Team bei Katjuscha Alpecin mit dabei war als Performance Director. Auf der anderen Seite war das aber auch deswegen gut, weil ich dafür für mich dann einen Abschluss finden konnte. Und ohne, dass ich jetzt eine Tür zumachen will, glaube ich aber einfach, dass es für mich persönlich eigentlich genauso wie es jetzt ist, dass ich meine Position gefunden habe bei Canyon als Canyon Pro Sport Manager für die 2 Teams, dass ich da sehr glücklich bin und dass sie eigentlich dieses Leben, wo man ja für brennen muss, dass sie das im Moment gar nicht möchte.
Ja, okay. Ja, spannend, das so zu hören. Doch witzig, dass du, dass ich dich das frage und du dir darüber Gedanken gemacht hast dieses Jahr. Einmal eine Frage, die, wo ich mir eigentlich jetzt schon die Antwort selber geben kann, aber dich trotzdem frage, ist das weg vom Radsport, ob es denn in der Öffentlichkeit, sei es im Fernsehen, wo auch immer, ob es da nicht, wenn der, wo du sagst, boah, da bin ich total der Fan von der Fernsehsendung als Beispiel oder so, wenn die anklopfen würde, ach, das würde ich mir überlegen, hat ja auch gar nichts mit Radsport zu tun. Also ich kann mich an, ich bin, das habe ich letztens auf YouTube gesehen, das musst du dir mal angucken, das ist voll witzig. Bei TV Total, wo du gegen Stefan Raab auf so einem SRM-Wattmessgerät sprintest und ich weiß gar nicht, ein paar tausend Watt, ich glaube knapp über 1000 und schlägst ihm so ganz knapp um 6 Watt oder so. Ob du sagst, ey, oder du hast ja bei der VOG-WM auch mal teilgenommen, so wo du sagst, ey, so ein Quatsch, für sowas würde ich mich nochmal breitschlagen lassen. Oder sagst du auch da, nee, ey, lass mich alle in Ruhe.
Das, eigentlich greift das so ein bisschen in die Frage von vorhin so ein. Also du hast ja gesagt, ich wäre jetzt 50 und habe schon dieses oder jenes erlebt. Und ich glaube, es war einfach wichtig für mich, dass ich das damals machen konnte. Und ich dachte wahrscheinlich auch in jedem Moment damals, das ist jetzt wichtig und dann macht Sinn, das zu machen. Genauso wie es jetzt eigentlich für mich Sinn macht, genauso was nicht zu machen. Also ich sag dir auch warum. Manchmal, und du weißt ja, wir haben ja teilweise denselben Geschmack, so was so Fernsehsendungen anbetrifft. Und manchmal sitze ich aber vorm Fernseher, wenn ich das schaue und denke mir, wer ist jetzt eigentlich der Clown und wer ist sozusagen der Künstler? Was ich damit sagen will ist, mittlerweile fühle ich mich in der Situation als Zuschauer viel wohler, als in der Situation sozusagen für Entertainment sorgen zu können oder zu müssen. Ich glaube, das war damals sicherlich wichtig für mich, genauso wie es jetzt schön ist, das nicht machen zu müssen.
Ja, finde ich auch spannend, weil das habe ich mir zum Beispiel, wenn man Rad fährt, hat man ja viel, sorry fürs Hundebellen im Hintergrund. Ich glaube, da kommt gerade jemand rein. Nee, auf jeden Fall, beim Radfahren hat man ja viel Zeit. Und ja, ich bin ja neben Mama wahrscheinlich kaum so nah dran an dir wie sonst jemand. Und ich habe mir da drüber Gedanken gemacht, egal ob das jetzt, wenn man so, ich habe jetzt zum Beispiel letztens auf Netflix die Dokumentation über Nikola Anelka geschaut, der auch viele Aufs und Abs in seiner Karriere hatte, wo es natürlich als Zuschauer super interessant ist, mal hinter die Kulissen zu schauen. Und immer wenn ich sowas sehe, dann denke ich mir so, ey, bei dem, was du so alles erlebt hast, gerade mit, ich sag mal, Schatten und Licht so, ich glaube, wenn du eine Biografie machen würdest, ich weiß, das wäre kein Thema für dich höchstwahrscheinlich, aber das wäre wahrscheinlich ein Bestseller, könnte ich mir gut vorstellen. Dasselbe bei einer Doku. Und also ich finde immer sowas spannend. Ich weiß aber, dass wir da anders ticken. Und vielleicht, wenn ich irgendwann 50 bin, sehe ich das ähnlich wie du. Aber mal schauen. Das zu dem Thema nur so.
Ja, aber das ist, glaube ich, immer eine Frage der Perspektive beziehungsweise auch vom Alter. Also
das verstehe ich. Trotzdem glaube ich ja, dass wenn man jetzt, das wird man ja in so einer Biografie oder in einer Dokumentation ja in den Kontext setzen, dass das nicht im Jahr 2020 passiert ist, sondern im Jahr 1980 oder so. Trotzdem, und das damals halt einfach eine andere Zeit war. War einfach auch nur so ein Gedanke von mir. Und wie gesagt, ich finde es ja, ich finde es ja spannend, einfach so über sowas zu reden, weil ich finde sowas höchst interessant und denke mir so, ey, warum machst du sowas nicht? Oder warum als Beispiel deine Fahrradsammlung? Ey, weil das wäre so ein erfolgreicher Instagram-Account höchstwahrscheinlich, wenn alle Leute deine Fahrräder angucken würden, weil es so viele Technik-Nerds gibt. Und Ich finde das so spannend an dir, dass du eigentlich so sagst, so, nee, mache ich das nur für mich. Ich muss das gar nicht der Welt präsentieren. Ich bin zufrieden damit.
Genau das ist eigentlich mein Gedanke, dass ich denke, ja gut, das wäre halt einmal interessant, in dem Moment, wo man es postet. Mhm. Und dann? Aber ich mache es ja nicht dafür, für diesen Moment, sondern ich mache es ja für mich.
Ja. Ja, nee, das meine ich ja. Da ticken wir einfach anders und ist spannend. Jetzt bin ich sozusagen mit dem Jahresrückblick auch mit dem Blick voraus, mit meinen persönlichen Fragen. Lass uns die Podcast-Folge doch dann abschließen mit den Fragen, die Hörer gestellt haben oder vor allen Dingen auch meine Instagram-Follower. Ich muss dazu sagen, ich war wirklich überwältigt. Ich habe heute irgendwie um 11.30 Uhr gepostet, dass du zu Gast bist und dass ja die Leute mal, wenn die eine Frage haben, die gerne stellen können, bis 15 Uhr. Und normalerweise kriege ich da immer so vielleicht so, wenn es gut läuft, so 60, 80, vielleicht auch mal 100 Fragen, wenn der Gast sehr, sehr interessant ist. Jetzt, als ich bei dir dann gerade geschaut habe, waren es 400. Deswegen, da scheint sehr viel Interesse an deiner Person noch zu sein. Ich habe jetzt einfach mal, ich glaube, es waren jetzt knapp 20 oder so, viele davon sind sehr schnell zu beantworten, rausgesucht. Und frage dich einfach mal sozusagen zum Abschluss der Folge. Und ich glaube, das ist dann auch für alle und auch für mich persönlich ein schöner Abschluss des Podcasts 2020. Fangen wir an. Hättest du dir lieber einen anderen Job für mich gewünscht?
Manchmal ja.
In welchen Momenten?
Sagen wir mal so, alles hängt ja irgendwie miteinander zusammen. Und Nein zu sagen, kommt mir nicht in den Sinn, weil ich ja weiß, dass wir dich nie dazu drängen mussten. Mhm. Und gerade am Beginn, Schüler, Jugend, Junioren, U23 waren ja auch so viele schöne Momente mit dabei. Ja, jetzt nicht nur für dich, sondern natürlich auch für uns, für deine Großeltern, für Mom, für mich. Und insofern würde ich mich dann niemals trauen, Nein zu sagen. Ja, würde ich natürlich deshalb sagen, weil du weißt ja selber, ich kann dann nicht gut sehen, wenn du zum Beispiel stürzt oder dich verletzt. Und dann ist das natürlich dann auch schwer für mich, teilweise, wenn du jetzt Radrennen fährst, dazu zu schauen, oder ich weiß, du fährst den Giro und kommt live im Fernsehen. Das ist nicht so einfach für mich, da dann zuzuschauen. Insofern, in dem Moment würde ich natürlich dann mir schon wünschen, dass du irgendwie was anderes machen würdest. Mhm. Aber ich finde, darum geht es gar nicht, sondern jeder hat ja irgendwie das Glück im Leben, wenigstens zu versuchen, das zu machen, woran er Spaß hat. Und ich finde, das ist das Wichtigste. Es sollte niemals um mich gehen, sondern du solltest machen, was für dich wichtig ist und was dir Glück bringt und was dich glücklich macht. Und fertig, aus.
Ja, aber ist ja trotzdem spannend. Also ich kann es gut nachvollziehen. Ich meine, klar, der kleine Oscar ist jetzt 2 Monate, aber natürlich gibt es viele Momente auf dem Rad, wenn man vielleicht irgendwie berghoch abgehangen ist und man fällt Anschlag und hat irgendwie gerade Panik, dass man aus dem Zeitlimit fliegt oder sowas. Nimm mal so ein Szenario in den Raum geworfen, wo ich mir denke, ja, das würde ich jetzt, auch wenn es natürlich nicht um Leben oder Tod oder so geht, aber es ist ja emotional trotzdem eine sehr stressige Situation, wo ich mir denke, ja, das würde ich dem jetzt auch nicht unbedingt wünschen, dass er sowas durchmacht. Deswegen verstehe ich die Antwort, glaube ich, sehr gut. Ist grün deine Lieblingsfarbe?
Geworden.
Gut. Hallo Herr Zabel, haben Sie schon das Graveln für sich entdeckt oder halten Sie davon eher nicht so viel?
Ich halte viel davon. Bin zum Thema Gravel eigentlich über die USA gekommen. Hab ja da für Canyon USA auch mitgeholfen in den letzten Jahren. In diesem Jahr jetzt nicht, aber in den Jahren davor sozusagen die Events von Canyon USA mit zu betreuen. Und wir machen dort hauptsächlich mit dem Blair Clark, Canyon US-Präsident und seinem Event-Team, machen wir hauptsächlich Gravel-Events. Warum? Weil natürlich in den USA deutlich einfacher ist, aus der Stadt rauszufahren, vielleicht 2 Meilen irgendwo auf den Highway und dann abzubiegen ins Gelände. Und da muss ich sagen, habe ich die Liebe zum Graveln entdeckt, weil es unheimlich viel Spaß macht, weil die Räder toll sind, weil man auch damit schnell fahren kann und weil man eben abseits vom Asphalt eben nochmal ein ganz anderes Gefühl zu dem Rennrad und zu den Steuerkünsten und Fahrfertigkeiten bekommt. Und das tut mir auch jetzt mit 50 noch gut.
Ja, kann ich nur bestätigen. Ich empfehle auch all meinen Freunden, die mich fragen nach einem Rennrad oder so, sage ich, ey, kauf dir ein Gravelbike, da bist du immer flexibel, kannst du auch mit auf der Straße fahren, wenn du Lust hast, aber kannst vor allen Dingen auch mal in den Wald abbiegen. Und in der letzten Folge hatte ich das gesagt, dass ich ja irgendwie wahrscheinlich aufgrund von Corona, dass viele Leute gerade gestresst sind oder unglücklich sind, war das, und dann noch vor Weihnachten, war das irgendwie das Verhalten der Autofahrer noch schlimmer auf der Straße als sonst eh schon. Und da ist Gravel halt auch eine super Alternative, einfach einen Wald abzubiegen. Da muss man sich dann sozusagen nur mit den Läufern und Fußgängern umherschlagen, aber wenn man sich eine Klingel ans Rad macht, dann...
Das wollte ich gerade sagen, also ich habe mittlerweile auf fast allen meinen Rädern habe ich unter dem Garmin Mount oder Wahoo Mount habe ich eine kleine Klingel für 2,50 Euro drunter und das ist so eine geniale Sache. Wenn man früher überlegt, dann hat man irgendwie gebremst und sich rangeschlichen und dann hat man vielleicht auch noch Kritik bekommen, ey, wo ist die Klingel? Heute bist du 50 oder 100 Meter dahinter, klingelst du und die Leute gehen mit einem Lächeln zur Seite und winken dich durch. Also hätte ich nie so für möglich gehalten, aber eine Klingel ist echt ein tolles Utensil.
Wie fühlt es sich an, Opa zu sein?
Komisch.
Oh, ja.
Aber jedes Mal, wenn wir den kleinen Oscar sehen, dann fühlt es sich natürlich super an. Und der macht sicherlich glücklich und natürlich bräuchte ich nicht sagen, Mama noch viel mehr als mich. Mhm. Also da habt ihr uns schon eine Riesenfreude mitgemacht mit dem Oscar.
Ja, ich finde es auch immer noch surreal, weil zu sagen, manchmal fühle ich meine, ich bin zwar 27, aber ich fühle mich manchmal selber noch nicht erwachsen und ihr seid ja trotzdem immer noch ein großer Bezugspunkt in meinem Leben und ich renne zu euch, wenn ich Hilfe brauche oder eine Frage habe. Das heißt, ihr seid, werdet auch immer so meine Eltern bleiben, diese Beziehung bleibt ja immer. Und jetzt auf einmal sozusagen habe ich selber so einen, für den ich das dann irgendwann mal sein werde. Aber trotzdem ist es halt sehr gut zu wissen, dass der auch, wenn ich mal vielleicht kein guter Ansprechpartner bin, dass es ja gute Großeltern hat, an die er sich immer wenden kann.
Ich glaube, es wird dir wahrscheinlich genauso aufgefallen sein wie mir, dass es die ganze Familie irgendwie nochmal deutlich enger zusammengebracht hat. Also nicht nur unsere Seite der Familie, auch Leos Familie. Mhm. Wir sind jetzt durch den Oscar, glaube ich, alle nochmal deutlich dichter zusammengerückt.
Ja, sicherlich auch. Selbst man muss ja sagen, das ist ja auch wirklich sehr, sehr selten, dass der von meiner Seite aus, sogar also deine Eltern als auch Mamas Eltern, also meine beiden Großeltern leben auch alle noch.
Auch nochmal hier.
Ja. Also das heißt, Oscar
hat alle sogar, 4 Urgroßeltern.
Er hat 4 Urgroßeltern sogar momentan noch. Das ist ja wirklich, das ist Wahnsinn. Nur noch Genussfahrten oder gelegentlich auch richtig Training?
Da muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar ist es jetzt so, dass diese Genussfahrten mitunter und gerade jetzt um die Jahreszeit so ein bisschen auch in Trainingsfahrten ausufern. Denn gerade jetzt ist es für mich gar nicht so einfach, einen 30er-Schnitt zu schaffen. Und da muss ich mich manchmal ganz schön viel quälen und insofern ist da immer noch eine Mischung drin zwischen einer reinen Nussfahrt und ja, einer leichten Quälerei.
Dem eigenen Anspruch einfach gerecht werden wahrscheinlich.
Ja, es, Du weißt ja, wie früher war, früher hieß es immer, Training ist ein 30er-Schnitt. Ja. Und wenn du jetzt dann mit Schutzblechrad und Gegenwind, dann...
An 2 Grad wird es schwierig manchmal.
Und du weißt, du musst jetzt noch 25 Kilometer nach Hause mit Gegenwind, dann... Und du hast irgendwie den Tacho da vor dir mit dem Durchschnitt und du weißt, wenn du jetzt noch ein bisschen drückst, dann schaffst du es vielleicht gerade noch. Dann ist so ein Rest-Ehrgeiz ist dann schon noch da, wo man natürlich dann, wenn ich zu Hause bin, denke,
Für was?
Ist ja eigentlich lächerlich.
Ja, aber so ist ja der Mensch einfach lustig. Welches war dein härtestes Rennen? Kann man das beantworten, so nach so einer langen Karriere und so vielen Rennen, wo du sagst, boah, das ist mir in Erinnerung geblieben, so leer wie da oder so im Arsch wie da war ich bei keinem anderen.
Ich bin Paris-Roubaix 3-mal im Regen gefahren und da würde ich schon sagen, das war dann nicht nur Regen, da war auch Schlamm mit dabei und das war, glaube ich, so das Härteste, was mir jetzt so spontan einfällt.
Okay, das ist mir bis jetzt ja immer erspart geblieben, aber so einmal muss man das, glaube ich, schon mal mitgemacht haben. Ich glaube, obwohl ich mir da an der Startlinie erstmal in die Hose scheißen würde, aber das geht ja allen anderen auch so.
Ja, das Kuriose ist am Start, weiß ja besser als ich, fährst du ja erstmal 100 Kilometer Asphalt. Insofern ist es am Start noch gar nicht so schlimm. Da ist es einfach nur nass. Aber schlimm wird es auf dem ersten Stück und das wird dann auch nicht besser.
Diese Frage kam wirklich, wie manche andere auch, ganz, ganz oft. Deswegen habe ich gedacht, die kann ich nicht ignorieren. Deswegen frage ich sie, wie ist dein Verhältnis zu Ulle und wann hast du das letzte Mal von ihm gehört?
Oh, das ist schon eine Weile her. Das muss jetzt bestimmt 2,5 Jahre her sein.
Okay, aber davor hattet ihr eigentlich ganz guten Kontakt immer, ne?
Auch lange nicht. Eigentlich von, muss ich mal überlegen, von 2006, würde ich mal sagen, haben wir fast 10 Jahre keinen Kontakt gehabt. Und dann haben wir uns durch Zufall auf Mallorca beim Radfahren getroffen. Wir sind dieselbe Straße entgegengesetzt entlang gefahren und haben uns aus dem Augenwinkel gesehen, haben kurz gestoppt, haben dann eine Viertelstunde am Straßenrand uns unterhalten und haben dann die aktuellen Handynummern ausgetauscht und dann hatten wir dann wieder Kontakt.
Ja, ist ja, hat sehr, sehr viele interessiert auf jeden Fall. Was man so hört, geht es ihm ja wieder sehr, sehr gut oder wieder deutlich besser. Auch nochmal von hier alles Gute und man freut sich natürlich, wenn man ihm bei bester Gesundheit bald wieder auch von ihm hört. Aber das ist natürlich auch komplett seine Entscheidung. Vielleicht ist er ja genauso wie du, dass er sagt, nee, Öffentlichkeit muss ich nicht mehr haben. Das ist jedem ja selbst überlassen. Mhm. Was war dein absolutes Lieblingsrad und warum?
Eigentlich immer das Aktuelle, weil ich damals fahren konnte. Aber natürlich ganz, ganz besonders in Erinnerung mein erstes Profirad. Damals ein Eddie Merckx MXL, also mit dem Maxrohr. Ziemlich schwer war das. Stabil. Aber das war natürlich was Besonderes. Und dann war es, glaube ich, würde ich sagen, war immer in die aktuellen Räder verliebt.
Okay. Ich meine, es ist ja mittlerweile bekannt, dass du eine große Fahrradsammlung hast, aber da so eins rauszupicken von denen, wo du sagst, das ist so mein größtes Schätzchen, ist schwierig. Ganz ist unmöglich.
Das ist ganz schwierig.
Alles Schätzchen. Wie schmerzhaft war es, nicht mehr der Rekordhalter der meisten grünen Trikots zu sein? Der Sagan jetzt, den Rekord.
Ja. Das ist eine gute Frage. Normalerweise sagt man ja immer, Rekorde sind da, um gebrochen zu werden. Das ist auch so. Nur fühlt es sich nochmal anders an, wenn es um deinen eigenen Rekord geht. trotzdem muss ich sagen, die Art und Weise, wie so ein Peter Sagan die, wie viel hat er jetzt, 7?
7 oder 8, ich glaube sogar 8 schon.
Jedenfalls die Art und Weise, wie er den Rekord gebrochen hat, die war so beeindruckend, dass ich einfach auch sagen musste, ich könnte mir wirklich keinen besseren vorstellen, den Rekord zu brechen. Und in dem Fall muss ich auch sagen, habe ich den auch gerne abgegeben, weil also der wie der Peter da die grünen Trikots den Rekord erst eingestellt und dann alleinig übernommen hat, das war schon so beeindruckend. Also ist jetzt auch, glaube ich, auch kein Geheimnis. Ich bin da wirklich Fan von ihm, von seiner Fahrweise. Und also ich glaube, sowas wie Peter Sagan hat es überhaupt noch gar nicht gegeben.
Ja, ist auf jeden Fall super beeindruckend. Und ist ein würdiger Nachfolger. Trotzdem ist es ja so, was man sagen muss, glaube ich schon, wenn man 6 grüne Trikots gewinnt, dann in der heutigen Zeit, wo die Leistungsdichte super eng ist, habe ich auch mal gesagt, ja, wer soll denn das mal brechen? Und das hat eigentlich schon eigentlich fast 10 Jahre später, der um die Ecke kommt und das dann so hinkriegt, ist schon crazy. Was mir aber auch dann, das habe ich mir, man reflektiert ja dann manchmal so, du hast ja 12 Tour de France-Etappensiege. Mhm. Und dann habe ich als ich mal darüber nachgedacht habe, waren es irgendwie, dachte ich so, 12? Hätte ich aber gedacht, das sind mehr, so einfach so bei der Perspektive, so. Und dann war jetzt zum Beispiel Sagan, da hat man die aktive Karriere mitgemacht. Und da war es dann auch so, dass ja Peter Sagan hat ja auch aktuell 12 Etappensiege. Und da war es auch so, dass ich dachte, hä, der hat doch mindestens schon 20 gewonnen. So. Also gefühlt hat er schon auch so viele Tour de France Etappensiege. Aber es sind 12. Und dann dachte ich mir halt in dem Fall wieder so, hey, das ist ja genauso viel wie Papa hat. So. Ja, dann ist ja 12 doch ganz schön viel. So.
Ich habe in einer holländischen Zeitung habe ich einen kuriosen Artikel, also ich fand den kurios, mit interessanten Fakten gelesen. Da drin wird im Prinzip berichtet, Sean Kelly, Erik Zabel, Peter Sagan haben sozusagen die ersten 3 Plätze in der grünen Trikot-Wertung. Keiner von ihnen hat jemals Paris gewonnen. Und ich glaube, wir haben auch so ungefähr alle sind im selben Bereich mit Etappensiegen. Mhm. Also dann stellt sich natürlich schon die Frage für mich, ist das jetzt ein Zufall oder hat das eine tiefere Bedeutung? Ja. Und auch mit den zum Beispiel mit den zweiten Plätzen, Etappenplätze 2, sind wir 3 auch vorn mit dabei. Insofern glaube ich schon, ist vielleicht das grüne Trikot dann vielleicht auch irgendwo so ein Beispiel für die Fähigkeiten von uns in unserer jeweiligen Generation.
Ja, ja, ist halt immerhin das Trikot des Punktbesten. Ne? Mhm. Es ist ja, eigentlich ist es ja total kurios auch, dass Mark Cavendish 30 Etappensiegen hat, aber nur einmal das grüne Trikot gewonnen hat. Also das ist ja eigentlich sozusagen so eine Gegenstatistik, dass man sich denkt, wenn man so viele Tour de France Etappen gewonnen hat, müsste man ja mindestens auch 3-mal das Grüne gewonnen haben, aber nee, nur ein einziges Mal in gut, dem Sinne.
Gut, Marc und auch die anderen Top-Sprinter, also zum Beispiel André Greipel, Marcel Kittel, die hatten ja alle dann irgendwann das Problem, dass sie gegen Peter Sagan gefahren sind.
Ja, klar.
Und es war ja dann oft so, dass die Top-Sprinter manchmal 4 oder 5 Etappen in der jeweiligen Tour gewonnen haben und Peter Sagan hat am Ende trotzdem grün gewonnen, weil der halt so konstant unter den Top 5 war, dass da einfach kein Kraut gegen gewachsen war. Und man darf ja auch nicht vergessen, bei Peter damals mit diesem umstrittenen Sprint, mit der Disqualifikation, die mit der Disqualifikation von Peter dann geendet hat, als der Mark Cavendish auch mit ihm gestürzt ist. Oder wegen ihm gestürzt ist, da wurde er nach Hause geschickt und wahrscheinlich hätte er in dem Jahr auch das grüne Trikot gewonnen, wenn da nichts weiter passiert wäre. Und insofern ist ja eigentlich Peter sowieso schon immer 1 mehr, als er jetzt in der Liste steht.
Aber den Rekord fällt mir dann gerade ein, wenn du das sagst. Den Rekord hältst du dann nämlich noch, dass du 6 Mal in Folge gewonnen hast. Das hat er nicht geschafft.
Ja.
Ich kann mich noch nämlich daran erinnern, dass 2017 wäre sein 6. Mal gewesen.
Mhm.
Ich glaube, dann hat er nur 7 Mal, weil dann hat er 2018, 2019 gewonnen. Wie auch immer. Ich weiß halt, dass ich 2017 die Tour de France gefahren bin. Ja, das ist ja 2017 bin ich ja meine erste Tour gefahren. Und das war diese besagte Tour, wo er nach Hause geschickt wurde. Mhm. Und damals hat Katjuscha so einen täglichen Vlog gemacht, abends. Und dann habe ich abends in diesem Vlog gesagt, hey, ein gutes Hartes für die Zabel-Familie. Dadurch, dass Peter jetzt nach Hause geschickt wurde, kann er nicht zum 6. Mal in Folge das Grüne gewinnen. Der Rekord bleibt in der Familie. Und daraufhin haben wir einen übelsten Shitstorm damals bekommen, weil der natürlich so eine riesen Anhängerschaft hat und das so ein großer Skandal in dem Sinne war. Und dann habe ich noch sozusagen Öl ins Feuer gegossen, da habe ich richtig einen abbekommen, das weiß ich noch.
Ja, ich meine, für mich mit dem Abstand von heute, ich würde sagen, es war einfach ein Rennunfall und die Schuld jetzt sozusagen ihm allein mit der Folge der Disqualifikation und der Heimreise auszusprechen, das finde ich mit dem Abstand von heute immer noch ziemlich hart. Und also das war, glaube ich, schon für ihn auch ein schwerer Moment.
Ja, sicherlich. Aber das sind so Entscheidungen, die man ja nicht immer verstehen kann von der Jury. Das gibt es ja überall. Hm. Sieht man ja jetzt auch ähnlich wie die Bestrafung von Dylan Groenewegen, die ja auch sehr, sehr hoch ist und der Veranstalter in Polen kriegt gar keine Strafe, ist ja auch eigentlich in keinem Verhältnis. Aber das wird jetzt zu viele Themen aufmachen,
ich weiß.
Wenn wir da über alles reden.
Problem ist nur immer dabei, ich weiß es halt von der UCI, dass die halt gerne sehen würden, dass mehr Ex-Rennfahrer den Job machen würden als Kommissär. Und ja, dass da natürlich auch händeringend um Nachwuchs gesucht und gerungen wird. Aber wir wissen alle, Kommissär ist natürlich ein super zeitaufwendiger Job. Mhm. Und dann am Ende bist du ja immer noch der die Kritik abbekommt.
Bist immer der Doofe, das stimmt auch wieder. Ja. Aber die Statistik, die du gerade angeführt hast, sozusagen, dass ihr alle so um die 12 Etappensiege habt, finde ich sehr spannend und auch so, dass ihr alle nicht in Paris gewonnen habt. Weil das ist ja auch so ein bisschen, wenn ich jetzt mal deine Karriere so doch mal alles in allem sehe, dann ist sozusagen auch der einzige, ich sag mal ja nicht Misserfolg, aber das einzige Kleine, was vielleicht fehlt, ist so eine Olympiamedaille, wo du zweimal Vierter warst, sozusagen zweimal knapp dran vorbei. Und dann natürlich damals der WM-Titel in Salzburg 2006, wo du knapp gegen Bettini verlierst. Also das, was du zum Beispiel Sagan da hat, dreimal Weltmeister, da warst du ja auch knapp davor, einmal Weltmeister zu werden. Aber auf der anderen Seite finde ich es witzig, zum Beispiel du hast halt 4-mal Milan San Remo gewonnen und er hat halt auch nie San Remo gewonnen, wo man sich dann auch so denkt, so, wie kann es sein, dass der das noch nicht gewonnen hat? So, also jeder hat immer noch so eine kleine Lücke irgendwo, wo man sich denkt, so, und er kriegt sie nicht geschlossen. Wahrscheinlich genau deswegen, weil man es dann so sehr will, dann geht halt immer was schief. So.
Das ist mit Sicherheit ein Faktor.
Gut. Würde dein Dad gerne nochmal Rennen fahren? In der Masterklasse oder Jedermann-Rennen?
Ausgeschlossen. Also ich muss sagen, ich fahre wirklich sehr gerne Fahrrad noch. Wird sicherlich auch von Jahr zu Jahr jetzt weniger, hoffentlich. aber was für mich eigentlich sich wie eine Bestrafung anfühlen würde, wäre, wenn ich mir eine Nummer ans Trikot machen müsste und müsste irgendwie früh um 6 aufstehen und müsste mich da in die Startlinie stellen. Das würde sich irgendwie für mich wie Stress anfühlen.
Ja, ist auch Stress. Wie war es für den Film Tour der Leiden zu drehen? Also Höllentour.
Das war ziemlich einfach und leicht, weil der Pebe Dankwart und sein Mini-Team, die waren so lange mit bei uns dabei, dass die sich gar nicht, wenn der dann im Bus oder im Zimmer oder beim Essen mit dabei war, der hat sich einfach wie ein Mitglied vom Team wie ein Teamkollege angefühlt und nicht wie ein Fremdkörper. Und deswegen ist uns das irgendwann gar nicht mehr aufgefallen. Deswegen kann ich zum Beispiel gut nachvollziehen, wenn es manchmal heißt, bei diesen Reality-Formaten, ich habe gar nicht mehr realisiert, dass da eine Kamera war, weil ich glaube wirklich, dass man das ab einem bestimmten Moment komplett ausblendet. Und zumindest war das bei uns damals der Fall mit dem Pepe. Und deswegen hat sich es eigentlich nie irgendwie wie wir drehen hier einen Film angefühlt.
Das ist ja wahrscheinlich auch genau, warum der Film so gut geworden ist. Und der Traum eines jeden Filmemachers oder jeden, der eine Dokumentation dreht, dass man sozusagen gar nicht wahrgenommen wird, dass man halt möglichst authentisch und echte Momente einfangen kann. Was aus dem aktuellen Profiradsport hättest du dir für deine damalige Zeit auch gewünscht? Gibt es da was? Ich meine, Busse hattet ihr ja auch schon, und zumindest hinten raus. Die machen ja schon viel weg. Oder vieles leichter.
Was ich glaube ich gerne gehabt hätte, wäre so die chiropraktische Betreuung. Also wir hatten ja damals den Hansi bei uns mit im Team, und ich muss sagen, Eule Rutenberg, der hatte goldene Hände, aber ich glaube, Hansi, der ist nochmal eine Klasse drüber.
Ja, also in diesem Moment auch nochmal Shoutout an Hansi Friedl und liebe Grüße nach Bayern und vor allen Dingen liebe Grüße auch ans ganze Team. Co-Rocks, die sind wirklich einfach die Besten, die ich bis jetzt auch kennengelernt habe, und vor allen Dingen auch Hansi, eine absolute Koryphäe. Was ist denn deine Lieblingsregion zum Radfahren innerhalb Deutschlands?
Innerhalb Deutschlands. Ich glaube, so die Region Bodensee als auch die Region Breisgau ist echt toll zum Radfahren.
Okay. Guckst du noch gerne Radsport? Und zweite Frage, wer ist dein Lieblingsfahrer? Hast du einen Lieblingsfahrer aus dem heutigen Feld?
Ich gucke noch gerne. Sehr beeindruckend finde ich Peter Sagan. Dann sehe ich auch noch gerne Mathieu van der Poel und Wout van Aert.
Ja, sind da auch wirklich, muss man ja neidlos anerkennen, dass es einfach wirklich drei absolute geile Fahrer sind zum Zuschauen. Stolzester Moment für dich als Vater und was in deiner Karriere hat deinen Vater beeindruckt?
Oh.
Ist auch eine Doppelfrage. Ja, ist immer schwer, so eine Sache zu sagen, aber irgendein Moment, wo du stolz warst, kannst du da was sagen?
Spontan wird mir jetzt da einfallen, der 10. Juli dieses Jahr, als ihr geheiratet habt. Also da muss ich sagen, da war es wirklich für mich so ein Moment, als ich da bei der Trauungszeremonie hinter euch sitzen konnte. Also da war ich so richtig stolz als Papa.
Das ist schön. Schön zu hören. Und zweite Frage war, was aus meiner Karriere hat dich beeindruckt? Gibt es da irgendwas?
Na, beeindruckt hat mich in erster Linie schon mal, dass du dreimal den Giro durchgefahren bist, weil ich bin den ja selber zweimal gefahren und ich weiß, dass in Italien, je nachdem wie ambitioniert der Streckenbauer ist, dass man da verdammt viele Berge hat, und gerade du hast am Beginn vom Gespräch gesagt, die eine Etappe da mit Madonna di Campiglio und dann am Ende ins Stelvio, Stelvio Joch. Also das sind natürlich so Momente, wo ich selber als Rennfahrer unheimlich beeindruckend fand, da in Stelvio hochzufahren. Und ja, da würde ich schon sagen, dass du da durchgekommen bist. Das fand ich schon super. Ansonsten muss ich sagen, waren ja in jedem Jahr im Prinzip Highlights mit dabei. Ja. Und das muss jetzt auch.
Das sind auch gemeine Fragen jetzt so.
Ja, muss aber nicht unbedingt jetzt Moment gewesen sein, wo man jetzt, wo du jetzt vielleicht gewonnen hast oder wo du am Podium geendet bist oder eine tolle Platzierung gefahren bist. Das sind einfach so Momente, wo ich einfach oft glücklich war, wenn wir zusammen zum Rennen gefahren sind und alles ist gut gegangen und du bist nicht gestürzt und wir sind wieder alle glücklich nach Hause gefahren. Und so, das waren oft für mich eigentlich sogar die glücklicheren Momente, wenn wir so als Familie zusammen waren und haben sozusagen das Erlebnis Radrennen als Familie zusammen machen können.
Ja, das ist auch wirklich sehr schön. Und
ist auch oft heute so, dass da manchmal, wenn ich mit Mama unterwegs bin und wir fahren irgendwo Autobahn lang, dass wir oft noch darüber reden, ach, weißt du noch, hier da war doch mal das Junioren-Bundesliga-Rennen oder hier war doch mal ein Sichtungsrennen. Das sind einfach so Erlebnisse, das hat jetzt gar nichts mit einer Platzierung zu tun, wo man einfach sagt, ach, das war ein schönes Wochenende.
Ja, voll. Also ich erinnere mich auch, wenn ich jetzt so, das habe ich auch schon hier, glaube ich, öfter gesagt, wenn man so zurückblickt, ist auch deutlich für mich so die Nachwuchszeit da, wo man es wirklich, ja, das Profi-Dasein hat halt immer was mit Arbeit auch zu tun und mit dem Leistungsdruck und irgendwie so, ja, mit mal ist man glücklich, mal ist man aber auch sehr unzufrieden mit sich selber oder so, und das ist ja kein schönes Gefühl. Und das hatte ich halt in der Nachwuchszeit eigentlich nie, dass ich mir große Platte gemacht habe. Man war zwar mal auch mal sauer nach dem Rennen, wenn es irgendwie nicht gut lief, aber es war halt einfach immer Hobby und Spaß und hat Bock gemacht. Und ja, das ist so an sich die glücklichere Zeit in dem Sinne, weil es da halt nicht um einen Vertrag geht oder um irgendwelche Kämpfe, sage ich jetzt mal, innerliche oder mit Teamkollegen, was auch immer, oder im Team. Einfach stressfreier und einfach, man konnte einfach frei auffahren in dem Sinne.
Also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, jedes Jahr, wenn ich in Belgien bin für Gent-Wevelgem, dann muss ich immer daran denken, als du damals dein erstes Rennen für dieses U23 Rabobank Nachwuchsteam, Devo-Team gefahren bist und du bist in IPA im Zielsprint in diesen Zaun reingeknallt.
Ja, stimmt. Das
und
ja.
Die haben dich dann mit einem Krankenwagen und einer Halskrause weggefahren und ich konnte da irgendwie noch mit hinten drauf springen und am Ende ist alles gut ausgegangen. Du hattest jetzt keine schweren Wirbelverletzungen oder Brüche. Und da war ich so froh, als wir dann wieder nach Hause fahren konnten. Und da muss ich jedem mal dran denken. Und das ist ja nun wirklich weit weg von positivem Erlebnis. Ja. Aber eben dieses Glücksgefühl, dass da nichts weiter Schlimmes passiert ist, da muss ich noch jedes Mal, wenn ich da durch IPA fahre, muss ich da dran denken.
Ja, ich auch. Jedes Mal fahre ich da, muss ich da denken, mir so, hier habe ich mich mit dem Vorderrad aufgehangen und bin nach rechts rüber geschossen. Dann lag ich da. Das, ja, Kattekurs war das damals, ja.
Ja,
ja, und auch noch was du gerade gesagt hast, zum Giro dreimal durchfahren, da muss ich auch sagen, das war auch bei mir dieses Jahr ein absoluter Glücksmoment, einfach diese Grand Tour wieder zu beenden, weil ich hatte eigentlich, sag ich mal, so, ja, das Glück, sag ich mal, dass ich meine ersten beiden Giros und meine erste Tour beendet habe, so in drei Grand Tours dreimal gefinisht, dann war das so, ach, klee, ja gut, Grand Tour finishen kriegt man schon mal immer irgendwie hin. Dann die vierte Grand Tour ausgestiegen, einfach weil nicht gut genug gewesen. Und die zweite Grand Tour, bin ich krank geworden. Und dann stand ich auf einmal da und hatte sozusagen fünf Grand Tours, dreimal gefinisht, zweimal nicht gefinisht. Und dann, das hatte ich so immer im Unterbewusstsein dieses Jahr, dass ich mir dachte, boah, wenn hier irgendwas passiert, dann ist die Quote 3-3. Das sieht richtig scheiße aus. Also das darf dir auf keinen Fall passieren. Wenn du es auf 4-2 ausgleichst, ist es wenigstens wieder im Verhältnis 2/3. Ja. So 6 ist wenigstens, bin ich da wieder deutlich drüber. Du hast schwimmt halt schon immer mit, ne? Gut, nächste Frage. Kampa oder Shimano?
Oder SRAM.
Ja, stimmt, musst du sagen.
Nee, letzten Endes glaube ich schon, das ist dann so ungefähr, als wenn man sich unterhält, was ist jetzt eigentlich besser, Audi A8, Mercedes S-Klasse oder BMW 7er. Sie sind alle toll. Und für mich natürlich aus der ich komme ja aus einer Zeit, wo es eigentlich nur Campagnolo gab. Und dann kam irgendwann Shimano und dann wurde Shimano gleichwertig und dann gab es eine Zeit, wo manche sagten, Shimano ist sogar besser. Und dann kam jetzt in den letzten Jahren SRAM stark auf. Ich glaube, alles hat seinen Vor- und seinen Nachteil und letzten Endes ist alles gut. Natürlich ist meine Generation stark geprägt von Campagnolo und deswegen ist das auch sicherlich immer ein Teil von uns und ist sicherlich auch ein tief verwurzelt in uns. Aber ich könnte jetzt da, ich würde mich schwer tun, jemanden jetzt nicht zu nennen, weil die sind alle, diese Komponenten sind alle gut.
Die nächsten zwei Fragen haben wir eigentlich schon im Podcast beantwortet. Die wäre jetzt gewesen, wie dein Alltag aussieht und was Alltag aussieht und was du beruflich machst. Das haben wir schon beantwortet. Und die zweite Frage wäre gewesen, ob wir dich mal als Kommentator auf Eurosport oder ARD hören. Haben wir auch schon beantwortet. Nächste Frage, die wir nicht beantwortet haben, wäre Armstrong oder Pantani?
Ja. Das Kuriose ist ja, sobald jemand nicht mehr unter uns ist, wird er extrem glorifiziert, obwohl ich auch sagen muss, dass Marco Pantani noch zu Lebzeiten schon absolut außerordentlich war. Und ich bin froh, dass ich mit ihm zusammenfahren konnte, dass ich auch ein paar persönliche Erlebnisse mit ihm habe. Also da würde ich jetzt dann doch sagen, Marco Pantani.
Okay. Welcher war dein Lieblingsklassiker?
Mailand-San Remo.
Worin seid ihr euch ähnlich, worin überhaupt nicht? Das ist eine spannende Frage noch hinten raus. Ist auch schwer zu beantworten, so, aber die wollte ich mit reinnehmen, weil wir da beide mal überlegen können. Worin sind wir uns ähnlich? Du hast ja mal gesagt dieses Jahr zu mir, das war eines, glaube ich, der schönsten Komplimente, die ich von dir bekommen habe, dass du angefangen hast, den Podcast zu hören auf längeren Fahrten und dass, wenn du den hörst, dass du merkst, dass wir gar nicht so unterschiedlich sind, wie wir beide manchmal denken.
Genau.
Und ja, worin hast du das, jetzt kann man ja so ein bisschen ableiten, worin machst du das aus, dass wir, oder worin waren wir ähnlich in unseren Ansichten? Oder wo hast du das festgemacht?
Also ich denke zum Beispiel einer Affinität zu Zahlen sind wir unheimlich ähnlich. Unabhängig voneinander habe ich ja mitbekommen, oder dass wir da, unabhängig davon, dass wir darüber mal gesprochen haben, ist mir aber dann irgendwann aufgefallen, dass du eben gesagt hast, ja, ich sollte 100 Kilometer fahren und ich hatte 99,2 vor der Haustür, also bin ich nochmal 400 Meter hoch oder und wieder runtergefahren, dass dann eben genau die 100,0 stand. Und genau dann dachte ich, ja, das hätte ich früher auch gemacht. Dann eben weiß ich ja, dass du neben aller Wissenschaftlichkeit und aller Vorgaben, dass du natürlich auch immer noch selber deine Buchführung über dein Training führst und dass du da auch gewisse Affinität zu Zahlen hast. Ansonsten würde ich sagen, weil der Geschmack zum Beispiel vom Dinge, die man gerne isst, ist ähnlich bei uns.
Das stimmt.
Und
was mir einfallen würde, worin überhaupt nicht. Also es gibt jetzt, glaube ich, keine krassen Unterschiede, aber was wir auch schon in diesem Podcast besprochen haben, dass ich, glaube ich, wirklich, wenn was neben dem Radsport mal reinflattert, dass ich das sehr interessant finde und da gerne über den Tellerrand schaue und mich das sehr interessiert. Und was ich gerade gesagt habe, dass du ja jetzt gerade eher so bist, dass du sagst, also es kommt ja schon öfter mal vor, dass eine Interviewanfrage irgendwie, weil man von dir keine Kontaktdaten findet, dass die an mich herangetragen wird. Und dann ist meine Standardantwort mittlerweile ja schon, ich kann ihn gerne fragen, aber ich kenne die Antwort eigentlich. Also, dass du ja wirklich gar nicht mehr in der Öffentlichkeit stattfinden willst. So, das wäre, glaube ich, einer der größten Unterschiede momentan. So. Ja, du würdest keinen Podcast machen.
Nee. Du bist deutlich extrovertierter als ich. Das ist, glaube ich, schon so. Und du hast ja auch Spaß daran und du fühlst dich ja wohl da drin und insofern ist das ja auch völlig okay.
Mit welcher Musik können beide Zabels gut leben? Habt ihr da einen gemeinsamen Nenner? Also ich muss sagen, da fällt mir Das ist zum Beispiel, das ist witzig, die Frage. Also erstmal kann ich auch sagen, dass, glaube ich, allgemein die Musik, die du früher gehört hast, dass die mich beeinflusst hat, sodass ich die auch immer noch viel höre. Also sei es Depeche Mode, aber vor allen Dingen die Ärzte. Also ich kann mich daran erinnern, das ist so, weiß ich auch nicht warum, das eine der intensivsten Kindheitserinnerungen von mir ist. Da sind wir irgendwie so ganz klassisch die Strecke von über die Eule von Frönnenberg nach Unna gefahren, also nach Kesselbühren zu unserem Zuhause. Und wir sind auf sozusagen, haben vor unserem Haus geparkt. Und damals lief noch das Lied Manchmal haben Frauen von den Ärzten. Ja. Und das Album kam, glaube ich, gerade neu raus oder so. Und dann sind wir halt im Auto sitzen geblieben und haben das Lied noch zu Ende gehört. So. Und ich weiß auch nicht warum, aber das hat sich irgendwie total krass bei mir eingebrannt, dass das so einer der schönsten Papa-Sohn-Erinnerungen so für mich ist. So. Dass wir da noch zusammen saßen und das halt zusammen so gehört haben. Ja, und
ja, daher, wir haben ja die Ärzte auch oft gesungen zusammen, genau. Wenn wir irgendwo waren.
Oder waren auf einem Konzert zusammen. Also deswegen auf jeden Fall auch die Ärzte bei uns beiden.
Das hätte ich jetzt auch spontan so gesagt.
Ja. Gut. Hast du noch Kontakt zu alten Teamgefährten?
Natürlich hatte ich wahrscheinlich, ist das jetzt kein verwegener Aussage, wahrscheinlich hatte ich über oder rund um die 100 Teamkollegen über all die Jahre. Da ist natürlich schwer, zu allen noch Kontakt zu halten und zu pflegen. Aber ja, mittlerweile hab noch Kontakt zu dem einen oder anderen. Und natürlich, du weißt ja selber, das sind dann immer so Kontakt halten zwischen ehemaligen Radrennfahrern oder zwischen Radrennfahrern ist natürlich auch immer so eine Sache, wie oft man sich sieht. Und das Schöne ist aber, wenn man sich dann mal nach 6 Monaten oder nach einem Jahr wieder sieht, ist es bei den meisten so, als wenn man sich gerade gestern das letzte Mal gesehen hätte.
Ich muss sagen, dieses Jahr an deinem 50. Geburtstag war das für mich ein total schönes Bild, als dann am Ende so, kann man ja sagen, Kai Hundertmark, Andreas Klier, Rolf Aldag und du, wie ihr noch sozusagen so zusammensaßt in der Runde. Und ich bin dann irgendwann aufs Hotelzimmer hochgegangen, schlafen, aber deshalb ist so, das war so das letzte Bild, was ich noch gesehen habe. Und was man dann auch gehört hat, war das ja die Runde, die am längsten da war abends. Dachte ich mir so, ey, das ist so, das ist, für die fand ich total schön, weil ich das verstehen kann. So, ich bin jetzt noch aktiv und diese Erfahrung, die man ja zusammen macht, also das kann man ja als Außenstehender wahrscheinlich gar nicht verstehen, dass wenn ich jetzt mich zusammen mit Matthias Brenner durch die Stelvio-Etappe im Giro kämpfe, das verbindet ja unheimlich, so eine Erfahrung zusammen zu machen. Ich fand es dann halt einfach schön sozusagen, dass das nicht irgendwie so einfach weg ist. Natürlich, wie du auch gesagt hast, man kann jetzt nicht zu 100 Teamkollegen Kontakt halten, aber dass das zumindest bei seinen Lieblingsteamkollegen so eine krasse Bindung bleibt. Auch wenn man nicht jetzt jeden Tag telefoniert oder schreibt, aber wenn man sich wieder sieht, dass man sich halt zusammensetzt, zusammen Bier trinkt, nochmal über die alten Zeiten redet. Das fand ich ein sehr, sehr schönes Bild. Allerletzte Frage, hat auch noch mit dem Podcast zu tun. Wie findest du Ricks Balance zwischen Radsport und anderen Themen, zum Beispiel Podcast? Kannst du da eine ehrliche Meinung zu äußern?
Ja, ich glaube, wenn du dich nur auf Radsport konzentrieren würdest, dass du wahrscheinlich besser fahren würdest, also dass deine Leistungen besser wären. Ich glaube aber, dass du vielleicht gar nicht der Typ bist, der nur 100% Radsport leben kann. Also was ich damit sagen will ist, wenn jetzt der derzeitige Trend ist, dass man zum Beispiel von Höhentrainingslager zu Höhentrainingslager reist, um über die Hypoxiekette dann sozusagen seine Leistung zu verbessern und dann bestimmte Rennen sich aussucht, wo man dann performen will, dann ist es jetzt sozusagen der Weg, um erfolgreich zu sein. Aber ich glaube, wenn du das machen müsstest oder würdest, dass du da wahrscheinlich nicht gut fahren würdest, weil du total unglücklich wärst, weil du nur dieses eine zu 100%, da würdest du dich wahrscheinlich irgendwie wie eingesperrt fühlen. Und deswegen würde ich sagen, ja, wenn du dich nur auf Radsport konzentrieren würdest, dann würdest du wahrscheinlich besser fahren. Für den Moment, aber wahrscheinlich nicht auf lange Sicht.
Also besser hätte ich es nicht zusammenfassen können. Ne? Du scheinst mich sehr gut zu kennen. Ne? Nee, also ich bin am Ende angelangt. Ich glaube, das war, also mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch beim Zuhören auch. Papa, vielen Dank, dass du nochmal zu Gast warst. Und ja, rutsch gut rein, guten Rutsch. Und dann, falls ihr es im neuen Jahr hört, dann frohes Neues. Ja. Und ciao, ciao.
Alles Gute für euch.
Hey, gute Rick, was geht? Frage an dich: Hast du schon mal ein Fahrrad mit in den ICE genommen?